dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill in die Ecke gekommen.
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen bei VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und zugeschaltet aus Beutelsbach Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Live aus der Sommerpause und bei endlich sommerlichen Temperaturen. Ist das schön?
Ja, wir müssen übers Wetter sprechen. Das wurde auf Discord gefordert. Die meisten schalten hier ein, um unsere Wetterprognosen und allgemeine Einschätzungen zum Wetter zu hören. Aktuell muss ich sagen, hier in Berlin scheint die Sonne. Es sind knapp 30 Grad und das bedeutet, die ganze Stadt riecht nach Urin und alle Menschen sind draußen. Dementsprechend nervig ist es und ich bin froh, dass ich mich jetzt hier in diesem kleinen, aber feinen Wohnzimmer einfinden kann mit dir, um auf die STR-Urlaubs-Zielgerade einzubiegen. Sebastian, nach 2 Jahren des Durchsendens nehmen wir uns tatsächlich mal eine kleine Auszeit.
Ja? Du nimmst dir eine kleine Auszeit. Ich habe mich ja zwischendurch schon mal in den Urlaub davongeschlichen quasi. Nämlich dann, dass wir im letzten Jahr dann zum Beispiel im August, als wir über die Champions League Auslosung gesprochen haben, da war ich in Italien zum Beispiel bei ganz wackeligem Internet. Also, aber für dich ist es der erste STR-Urlaub. Der
richtige. Ja, allerdings hast du natürlich trotzdem mit mir gesendet. Also,
okay, das ist gar kein Urlaub. Also, stimmt, das ist schon für uns beide dein Urlaub. Ja.
Und auch diesmal haben wir uns überlegt, dass wir die Urlaubszeit für euch zumindest etwas überbrücken. Wir werden morgen eine große Q&A-Ausgabe aufnehmen. Wir haben auf Insta und auf Discord euch dazu aufgerufen, uns Fragen einzureichen. Und ich würde mal sagen, also mit der Fülle an Fragen könnten wir wahrscheinlich die komplette Sommerpause durchsenden.
Ja, wir könnten bis Weihnachten nur noch Q&A-Folgen jetzt machen.
Lieben Dank an euch für diese ganz, ganz, ganz vielen Fragen. Wir müssen mal gucken, wie wir was machen. Vielleicht bringen wir sogar 2 Folgen, sodass wir unsere 2-wöchige Pause mit Q&A-Ausgaben überbrücken. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ganz unterhaltsam ist, wenn wir eine separate Q&A-Folge nur mit STR-bezogenen Fragen machen. Aber auch da könnte es ein Kapazitätenproblem geben. Das werden wir dann morgen entscheiden. Eine Folge gibt's aber auf jeden Fall, dann gegebenenfalls eine Woche kein STR. Außer es passiert was ganz Außergewöhnliches, dann melden wir uns sogar aus dem Urlaub, also ich zumindest. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, dann nach dieser kurzen Pause die gewohnten Interviewausgaben des Sommers. Es wurden schon diverse Gesprächspartner und Partnerinnen rekrutiert. Es gibt auch noch 2 vielleicht richtig tolle Gespräche, auf die ich mich freue. Du dich wahrscheinlich auch, aber da können wir noch nicht zu viel verraten.
Ja, wir können schon.
Anteasern ist vielleicht gar nicht so gut, Sebastian, aber du wolltest, glaube ich.
Ich wollte was anteasern, und zwar, dass wir nicht nur spannende Gesprächspartner haben, sondern Stand jetzt auch eine neue Aufnahme-Location für eine Folge zumindest. Also ich hoffe, das klappt.
Ja, da hoffe ich auch drauf, dass das funktioniert, denn die Alternative dazu, die sorgt bei mir literarisch für Schweißperlen auf der Stirn.
Das ist noch anstrengender als Berlin bei 35 Grad.
So sieht's aus. So, heute haben wir aber auch noch was mit euch vor. Wir haben ja letzte Woche in unserer großen Kaderanalyse schon angeteased, dass wir so ein bisschen auf den Terminplan des VfB Stuttgart in dieser Sommerpause blicken wollen. Das haben wir dann nicht gemacht, das holen wir heute nach. Dann gab's auch noch eine gewisse DFB-Pokalauslosung, die fand am Sonntag statt. Und ja, ich würde sagen, die bescherte uns einen knackigen Gegner. Darüber gilt es zu sprechen. Die Thematik VfB versus Winamax geht in die nächste Runde. Es wird so langsam konkret, darüber müssen wir auch sprechen. Das Transfer-Update ist mit dabei, heute wirklich. Ja, Sebastian, aber es ist nicht allzu ausführlich, das kann ich schon mal sagen. Es ist weiterhin ruhig beim VfB Stuttgart und das genieße ich und du wahrscheinlich auch.
Ich noch viel
sehr.
Mehr, ja.
Genau, wir schauen ins NLZ. Da gab es ein paar Veränderungen mit Hinblick auf die kommende Saison. Und natürlich Voltemania is running wild on you, brother. Wir müssen über die U21-EM sprechen. Und auch bei den VfB-Frauen gibt es eine Menge zu berichten. Zum einen hat man die Lizenz für die Zweitligasaison erhalten. Und zum anderen hat Sascha Glas mal wieder eine Spielerin aus dem Hut gezaubert, die sofort wirklich große Wellen geschlagen hat, zumindest in der Frauenfußballwelt. Und die werden wir euch natürlich heute vorstellen.
Und 50 plus 1 haben wir auch noch, ne?
Wer die ja, Zeit das habe ich schon wieder ganz vergessen.
Die obwohl Zeit ich wird reichen, insofern als Rausschmeißer gibt es dann noch ein bisschen Paragraphen und Urteile und Kartellamtentscheidungen und so weiter. Also,
aber es ist spannend. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt. Ich frage mich, wie ich das vergessen konnte.
Du hast damit schon wieder abgeschlossen wahrscheinlich.
Ja, irgendwie schon. Also es ist tatsächlich ein bisschen komplex und anstrengend. Wir haben dann ein paar Verweise auf Podcasts beziehungsweise auch auf einen guten Artikel der Sportschau, den ihr euch dann vielleicht noch reinziehen könnt, weil es ist, sag mal, sehr umfangreich, das Thema, und wir werden es trotzdem so kompakt wie möglich halten. Lass es mich so sagen. Alle, genau, die jetzt auf ihren Podcatcher schauen und sehen, da steht irgendwas mit 2 Stunden irgendwas, die wissen, es ist uns nicht gelungen.
Das steht da nicht. Steht da nicht.
Gut, lass uns anfangen mit der Terminplanung beim VfB Stuttgart. Und der wichtigste Termin nach dem Pokalfinale war für mich bislang tatsächlich die Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals. Und wie gesagt, die wurde am Sonntag in Dortmund ausgelost. Und der Titelverteidiger, und sorry, aber wie geil klingt das bitte?
Das sind wir, ne? Also wenn Ricky von Titelverteidiger spricht, das ist der VfB Stuttgart. Also für alle, die es schon wieder vergessen haben. Niemand hat es vergessen.
Ich hoffe, niemand. Wenn, dann liegt es immer noch an dem Koma, in dem ihr euch befindet, seit diesem Pokalfinale. Auf jeden Fall, der Titelverteidiger, der VfB Stuttgart, trifft auf Eintracht Braunschweig. Es gibt also eine Neuauflage des DFB-Pokal-Achtelfinals von 2015. Und damals, Sebastian, setzte sich der VfB mit 3:2 nach Verlängerung durch.
Hui.
Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es mal rauskopiert, wer die Torschützen des VfB Stuttgart im Achtelfinale 2015 waren.
Ich sehe es gerade. 3 absolute VfB-Legenden. Schorsch Niedermeier.
Ja.
Timo Werner. Und Toni Sunjic.
Ja, wo Wahnsinn. Sind sie heute? Ja. Großartig. Also es wird dieses Duell erneut geben. Übrigens gab es sogar zwei weitere Aufeinandertreffen zwischen Braunschweig und dem VfB Stuttgart. Und alle waren wahnsinnig unterhaltsam. 1985, ebenfalls in der ersten Runde, setzte sich der VfB mit 6:3 gegen Braunschweig durch. 4:1 zur Halbzeit. Auch da die Torschützen legendär. Ja, Buchwald, Allgöwer mit einem Dreierpack und Hartmann. Vor 7.300 Zuschauern übrigens im Neckarstadion damals. Oh. Ja, großartig. Mhm. Und 1980 gab es dieses Aufeinandertreffen ebenfalls im Achtelfinale. Und da setzte sich der VfB Stuttgart überraschenderweise auch mit einem 3:2 nach Verlängerung durch. Odicher, Förster und Hadewitz waren die Torschützen vor 8.459 Zuschauern.
Immerhin mehr als in Stuttgart. Ja,
ja, absolut. Allerdings in Braunschweig in dem Fall auch. Also da war es wahrscheinlich dann wirklich ein absolutes Highlight. Ja, was machen wir denn jetzt mit diesem Los? Also ist das jetzt, oder lass es mich anders sagen, man muss ja erstmal erklären, warum wir jetzt nicht auf eine Amateurmannschaft treffen, denn eigentlich ist es ja so, dass bei der ersten Pokalrunde die Bundesligisten, also erste und zweite Liga, gegen sogenannte Amateure, da fallen dann auch Drittligisten runter, gelost werden, aber ja, im zweiten Lostopf, wenn man so möchte, sind auch die 4 letztplatzierten Mannschaften der zweiten Liga. Und so kann es eben passieren, dass du als Bundesligist einen Zweitligist zugelost bekommst.
Ja, oder ein Drittliga-Aufsteiger, ne? Weil wir kennen das ja eigentlich, denn gegen Preußen Münster war es ja genau der gleiche Fall. Da haben wir auch gegen Zweitligisten gespielt, der halt frisch aufgestiegen war. Und auch unser Pokalfinalgegner Arminia Bielefeld hätte ein Erstrundengegner vermutlich sein können in der jetzigen Saison.
Absolut korrekt. Nur die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist das jetzt der große, schwere Brocken? Oder sagst du, Mensch, also das sollte der VfB schon irgendwie hinbekommen.
Ja, du hast eben gesagt, wir sind Titelverteidiger und ich glaube nicht, dass wir uns da jetzt irgendwie in die Hose machen sollten, weil wir gegen Eintracht Braunschweig spielen müssen, dürfen. Mich nervt da halt schon eher die Tatsache, dass das Spiel ja aufgrund des Supercups unter der Woche stattfinden wird und der Weg nach Braunschweig jetzt nicht unbedingt der nächste ist. Ich glaube, es sind irgendwie 6 Stunden Fahrt. Das ist halt echt schon ein Brett für die Auswärtsfahrer. Das ist halt schon ein Stück weit nervig. Aber ansonsten hat das Los natürlich eine unangenehme Mannschaft aus dem Norden der Republik. Für mich halt schon so leichte Hansa-Rostock-Vibes. Auch wenn die weiter nordöstlich sind, aber also man hätte hätte es irgendwie auch sich einfacher wünschen können, aber es ist auch nicht so, bevor wir jetzt irgendwie große Angst haben sollten, finde ich.
Das große Problem ist für mich genau das, was du auch gesagt hast, dass wir unter der Woche spielen. Ich weiß auch nicht, wie zuträglich das jetzt ist für Eintracht Braunschweig. Ich könnte mir fast vorstellen, die freuen sich sogar, weil der Fokus natürlich dann komplett auf diesem Spiel liegt, ja, weil es halt nicht eins von vielen am Pokalwochenende ist, sondern es wird halt am Dienstag oder am Mittwoch.
Du hast aufgeschrieben jedenfalls
27. August. So ist es, genau. Also einer dieser beiden Termine wird es werden. Das bedeutet, wie gesagt, dass der komplette Fokus Fußball Deutschlands sozusagen auf diesem Duell dann liegen dürfte. Aber also ich bleib dabei, der VfB Stuttgart muss in der Lage sein, eine Mannschaft aus der zweiten Liga zu schlagen. Zumal ja Eintracht Braunschweig einen Gesamtmarktwert Stand jetzt von 18,8 Millionen hat. Ja, also im Vergleich zum VfB Stuttgart ist das wirklich gar nichts. Und wenn man so den Kader durchgeht, da gibt's zwar ein paar alte Bekannte, aber niemand, den ich jetzt wirklich als große Gefahr ausmachen würde. Ja, also Ermin Bikacic natürlich.
Eisen-Ermin, ja.
Absolut. Dessen Vertrag läuft aus. Er hat eine Option für ein weiteres Jahr, will sich im Sommer entscheiden. Also könnte auch sein, dass er gar nicht mit dabei ist. Sebastian Polter, den kennen wir natürlich auch noch. Der hat schon gegen uns getroffen und gefühlt für jeden Verein in Deutschland gespielt, außer für den VfB Stuttgart. Der ist auch noch aktuell bei den Braunschweigern unter Vertrag. Dann gibt's noch, ich glaube, er heißt Ryan Philippi, ich bin mir nicht genau sicher, ist ein Franzose, ist ein spannender Spieler von den Stats her, der soll aber Braunschweig wo im Sommer verlassen, da hat der Hamburger SV schon angeklopft. Ich habe mir auf Y-Scout ein paar Videos angeguckt, der hat halt enorm Tempo, 13 Tore gemacht, 6 Vorlagen in der zweiten Liga und das halt als, 16. genau in der Liga.
Relegation gespielt,
gegen Saarbrücken, haben sich da durchgesetzt, genau. Dann kennt man glaube ich auch noch Ron Torben Hoffmann, Ex-Schalker, Ex-Bayern-Spieler, galt mal als Torwarttalent, hat sich das Prädikat dann aber, glaube ich, nicht nachhaltig sichern können. Christian Conte kennen wir natürlich auch noch. Super schneller Rechtsaußen. Gegen den haben wir schon mal in der ersten Runde gespielt. Da war er bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Und zu unseren bitteren Zweitliga-Zeiten, da können wir uns vielleicht auch noch dran erinnern, da stand er bei St. Pauli unter Vertrag. Also da könnte man ihn noch kennen aus dieser Zeit. Und Sidi Sané, so heißt er. Das ist der Bruder von Leroy. Der spielt aktuell auch noch für Braunschweig, aber der Vertrag läuft aus. Da gibt's auch noch kein Update und wir werden ihn auch nicht mit im Transfer-Update dabei haben. Das kann ich an der Stelle schon sagen, aber da gibt's dann noch ein bisschen Fame. Also das sind für mich so die Spieler, die ich spannend finde an und für sich, aber wie gesagt, kein Grund für mich jetzt komplett hier mit Demut nach Braunschweig zu reisen. Also mit Demut vielleicht schon, aber nicht unbedingt jetzt mit großer Angst. Also der VfB muss diesen Gegner schlagen, keine Frage. Und ich glaube, die Chancen stehen auch nicht allzu schlecht, dass uns das gelingen wird.
Genau, oder? Der eine Punkt, warum ja sich Erstligisten dann teilweise in der ersten Runde schwer tun, ist, weil dann die Zweitligisten oder Amateurmannschaften schon mehr Spielpraxis haben, während die Bundesligisten das noch nicht haben und ein späterer Anstoßtermin spricht ja dann vielleicht auch dafür, dass der VfB dann schon wieder ein bisschen mehr im Flow ist, also vielleicht ist es auch für den VfB gut, dass man später spielt, also unter der Woche zu spielen ist natürlich nicht gut, aber wir haben dann mal wieder die Aufmerksamkeit Fußball Deutschlands und ich hoffe, die Spieler werden es nicht vermasseln.
Ja, der Grund, wie gesagt, der Supercup und wenn wir beim Supercup sind, können wir auch gleich nochmal bekannt geben, die Tickets für den Supercup. Ja, ihr habt es natürlich mitbekommen, der VfB Stuttgart wird zu Hause gegen den FC Bayern München spielen und die Tickets für dieses Spiel, die wird es ab dem 10. Juli geben. Zunächst haben Dauerkartenbesitzer, die eine Dauerkarte für die Saison 25/26 haben, ein Vorkaufsrecht. Auch die OFCs haben dieses Vorkaufsrecht und zwar bis zum 14. Juli. Und danach erhalten VfB-Mitglieder ab dem 16. Juli die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Und wenn dann noch Karten übrig sind, gehen die in den freien Verkauf.
Auch genau, ich bin tatsächlich gespannt, wie sich die organisierte Fanszene verhält bezüglich des Spiels, weil wir wissen ja, im letzten Jahr gegen Leverkusen gab es keinen organisierten Support, jetzt ist es zu Hause, also ich bin echt mal gespannt, ich habe da keinerlei Signale irgendwie erhalten, mal gucken, was da passiert, also ob die Cannstatter Kurve dann so aussieht wie immer oder ob es auch da vielleicht dann ein paar Tickets abzustauben gibt.
Signale habe ich auch nicht erhalten, aber ich glaube mal, ich vermute, dass man, dass die organisierte Fanszene sich nicht im Stadion einfinden wird, denn ich meine mich zu erinnern, dass auch die Leverkusener organisierte Fanszene den Supercup missachtet hat und als Kirmespokal bezeichnet hat und nicht im Stadion war. Und ich vermute jetzt mal, dass die Ultras da auch keinen Bock haben, bei uns dann im Stadion diesen sogenannten Kirmescup zu supporten. vielleicht die Möglichkeit für den ein oder anderen Nachhilfskapo, sich wieder aufzuschwingen, wie damals zur Corona-Zeit, und das ein oder andere Lied anzustimmen. Drei sind es ja meistens, die jeder kennt. Und dann sind wir wieder gespannt, wie das so stimmungstechnisch wird. Aber du hast absolut recht, vielleicht gibt es da noch die Möglichkeit, für den ein oder anderen mal im Stehplatzbereich des VfB Stuttgart ein Ticket abzustauben. Bist du denn dabei, Sebastian? Hast du es dir schon überlegt?
Ich denke schon. Also ich habe Zeit, ich habe Lust. Aber gegen die Bayern gehe ich eigentlich ungern ins Stadion. Ich muss mir noch überlegen. Also vielleicht verkaufe ich meine Karte auch gewinnbringend weiter. Nein, natürlich nicht.
Gewinnbringend auch noch.
Nee, mal gucken. Aber ich finde irgendwie, der Supercup ist für mich auch so ein klassisches, tatsächlich Familienereignis. Ne? Und wenn dann auch kein organisierter Supporter ist und vielleicht andere Leute in der Cannstatter Kurve stehen, hat dann für mich tatsächlich fast eher schon so ein bisschen Vorbereitungsspielcharakter, und vielleicht gehe ich dann tatsächlich mit Kind ins Stadion, wie sich das gehört, und sehe dabei zu, wie der VfB Stuttgart den ersten Titel der Saison gewinnt.
Wobei, ich muss ganz ehrlich sein, in der vergangenen Saison, als wir in Leverkusen gespielt haben, bin ich eigentlich auch mit einer ähnlichen Einstellung ins Spiel gegangen, und das änderte sich dann relativ schnell, weil es wirklich zur Sache ging. Also
ja, das war kein Kirmes-Cup, das war der Hass-Cup auf jeden Fall, und das ist so, und das auch zu Recht. Also
ja, und dann war ich halt auch angefixt, muss ich sagen. Also dann hatte ich auch Bock drauf, und dementsprechend war die Enttäuschung groß, als uns dann wieder mal kurz vor Ende dann noch ein Schicksal ereilte, was uns so oft gegen Leverkusen in den letzten Jahren ereilte, nämlich entweder ein Ausgleichstreffer oder sogar noch der Treffer, der zur Niederlage führte, und dann verloren wir ja das Elfmeterschießen. Franz Kretzig und Silas verschossen damals. Ich hoffe, das bleibt uns diesmal erspart.
Und deswegen mussten beide den Verein verlassen.
Ja. Oh ja, das ist die Geschichte, die es zu erzählen gibt. Dauerkarten haben wir gerade eben auch schon thematisiert. Da können wir auch noch was sagen. Bislang sind ja knapp 27.000 Dauerkarten verkauft, beziehungsweise verlängert worden, so muss man es ja sagen, denn aktuell läuft ja die Verlängerungsphase noch bis zum 26. Juni, also so bummelig 9.000 Leute müssten ihre Dauerkarte noch verlängern. Ansonsten gehen diese zurückgelassenen Dauerkarten, wenn man so möchte, ja in den freien Verkauf, kann man nicht sagen, aber in den Spieltagsverkauf, der dann vermutlich auch wieder nur für Mitglieder geöffnet wird. Also solltet ihr das noch nicht getan haben, denkt dran, noch bis zum 26. Juni habt ihr Zeit, eure Dauerkarte zu verlängern. Dann gibt es noch weitere wichtige Termine, auf die wir schauen wollen. Und zwar zum Beispiel auf den 27. Juni, für ganz viele Menschen ganz wichtig, denn da wird der Spielplan der Bundesliga veröffentlicht, standesgemäß an einem Freitag. So läuft das eigentlich schon immer ab. Ja, also ich finde es inzwischen tatsächlich auch interessant, gegen wen wir spielen. Früher hatte ich eher so die Einstellung, okay, du musst eh gegen alle anderen einmal spielen, also wann ist eigentlich egal. Aber spätestens, allerspätestens seit der Saison 23/24 wissen wir, dass ein gutes Auftaktprogramm schon durchaus auch was ja beeinflussen kann, sage ich mal, im Saisonverlauf. Also von dem her hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dem VfB Stuttgart ja zuteil wird, nicht die allerschwersten Brocken gleich in den ersten 4-5 Wochen zu bekommen. Ja, lieber erstmal so sanft reinstarten, ein paar Siege einfahren, so dass wir eine gute Hinrunde spielen und dann in der Rückrunde dann mit einem ordentlichen Polster und Schwung natürlich uns wieder aufschwingen, Champions-League-Plätze zu erreichen.
Genau, das Gemeine ist ja, dass du halt, wenn du nur den Spielplan siehst und die Spiele noch nicht gespielt sind, noch gar nicht wissen kannst, ob es ein guter Spielplan ist. Klar, du hast so ein paar Schwergewichte wie die Bayern und wie Leverkusen, aber es kann ja auch sein, dass, keine Ahnung, der VfL Wolfsburg die ersten 6 Spiele in der Saison einfach alle gewinnt und dann sagst du dir, ach gut, dass wir die erst spät in der Hinrunde gehabt haben oder so. Aber so ein paar Freak-Ereignisse gibt es ja immer, aber ich gebe dir da schon recht. Also wenn die Gegner auf dem Papier erstmal machbar erscheinen und wir wissen ja, wie gut es ist, ja, mit ein paar Erfolgserlebnissen in die Saison reinzustarten, nicht wie damals unter Materazzo mit was, 10 Spiele ohne Sieg und so weiter, dann wird es einfach hart, ne? Also ja. Und wenn da Gegner kommen, gerne zu Hause gegen einen Aufsteiger oder so, da weiß man schon, also das ist ein Spiel, das sollte man eigentlich gewinnen.
Absolut, also da sind wir gespannt. 27. Juni, wie gesagt, könnt ihr euch im Kalender markieren. Für die Profis geht's dann am Montag, dem 7. beziehungsweise Dienstag, den 8. Juli los, und zwar mit der Leistungsdiagnostik, und am 9. Juli findet dann der Trainingsauftakt der Profis statt. Das ist ein Mittwoch. Das erste Testspiel bestreitet der VfB Stuttgart am Samstag, dem 12. Juli, und zwar in Fellbach. Das ist das sogenannte Jakob-Freundschaftsspiel. Und Sebastian, du hast dir ein Sheet geschrieben mit neuem Trikot.
Mit neuem Trikot, oder? Das wird auch da präsentiert. Zumindest das neue Heimspieltrikot, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, wenn du das so mitbekommen hast, dann ist das hiermit amtlich.
Ich meine, das ist ja auch das Jakob-Spiel. Also insofern wird es ja durchaus Sinn machen, dass da dann eine neue Fetzen getragen wird.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir vor dem 30.06. das neue Trikot nicht zu sehen bekommen. Das hängt natürlich jetzt auch mit dieser Winamax-Geschichte so ein Stück weit zusammen. Da wird man warten. Frühestens am 1. Juli könnte ich mir vorstellen, dass das ganze Ding gezeigt wird. Ich tippe auf den 9. Juli. zum Trainingsauftakt gibt es neue Trikot, aber ich weiß nicht, gab es da irgendwie eine offizielle Mitteilung, weil du das jetzt...
Ich habe nur irgendwie einen Zeitungsartikel gelesen, ich glaube in der Stuttgarter Zeitung, wie es zu diesem Freundschaftsspiel in Fellbach kam und dass das irgendwie auch mit Jakob zu tun hat und dass dort auf jeden Fall das neue Trikot getragen wird. Es kann natürlich sein, dass es beim Trainingsauftakt schon vorgestellt wird, gar keine Frage, aber es wird das erste Spiel sein, glaube ich, in dem der VfB dann im neuen Trikot aufläuft.
Ja, das auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Nach diesem Freundschaftsspiel werden natürlich noch weitere Testspiele ausgetragen, aber gegen wen und wann und wo ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass es am Montag, den 28. Juli, an den Tegernsee geht, nach Rottach-Egern ins Trainingslager bis Sonntag, 3. August. Und da wird es vermutlich auch noch Testspiele geben, so wie man das kennt. Das Einzige, was außer dem Jakob-Freundschaftsspiel noch bekannt gegeben wurde, ist die Saisoneröffnung am 9. August. Das ist ein Samstag, müsste ein Samstag sein, genau. Und da spielen wir dann gegen den FC Bologna, den Pokalsieger aus Italien, Sebastian. Das ist irgendwie schon toll.
Also, das hat doch was, oder? Pokalsieger gegen Pokalsieger. Und es sind Mannschaften jetzt nicht irgendwie Bayern gegen Juve, sondern es ist halt VfB Stuttgart gegen Bologna. Deutscher gegen italienischer Pokalsieger. Finde ich super cool. Und wenn ich das richtig im Blick habe, dann könnten wir uns ja auch in der Euroleague dann wieder treffen.
Absolut korrekt. Ja. Könnte passieren.
Ja, schöne Auswärtsfahrt, also denke ich, oder?
Ja, also die nehme ich sofort. Also da hätte ich nichts dagegen. Von mir aus gerne dann mit Hin- und Rückspiel, was es ja nicht mehr gibt. Das ist mir schon klar. Aber und
beides in Bologna.
Ja, genau. Das könnten wir gerne so machen. Irgendwie 2 Wochen Bologna finde ich toll. Das klingt nach einem Plan, aber so wird es nicht kommen. Was auch noch interessant ist, was ich gelesen habe und spannend finde, aktuell werden am Clubgelände die ganzen Plätze frisch gemacht, so dass dann am 9. Juli beste Bedingungen vorherrschen, um wirklich eine erfolgreiche Vorbereitung sicherzustellen. Und außerdem hat man auf der anderen Seite der Mercedesstraße Flächen von Mercedes-Benz angemietet, auf denen jetzt 2 neue Fußballplätze allerdings für die Jugend und die Frauen gebaut werden. Also
weißt du, wo das ist? Ist das zwischen Mercedes-Benz-Museum und Hockeyplätzen oder das sind ja so Parkplätze noch? Ist das da?
Das müsste da sein.
Ja.
Ja, also ich
und hinten ist auch so ein riesiger Schotterparkplatz Richtung Neckar, also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz frei.
Also wir müssen mal vorbeischauen. Also solltest du auf dem Weg zur Arbeit Zeit haben, fährst du die Strecke mal ab, genau.
Baustellen als Baustellen-Kiebitz.
Genau.
Und ich vermute mal, dass dieses Miet-Arrangement auch ein etwas längerfristiges ist, weil wenn es nur irgendwie ein Jahr wäre oder 2, würden wir wahrscheinlich keine Fußballplätze dahin bauen. Ne? Also
ich hoffe nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich strategisch da relativ klar ist, dass man die Plätze länger als 2 Jahre braucht. Also alles andere würde mich überraschen. Ja, und am Samstag, den 16. August, das will ich auch noch sagen, findet dann eben der Supercup statt. Das habe ich, glaube ich, vorhin nicht gesagt, als es darum ging, dass die Tickets ab dem 10. Juli, meine ich, habe ich gesagt, in den Vorverkauf gehen. Genau, so ist es. Ja, und eine Woche später beginnt dann die Bundesliga-Saison und wir haben ja schon gesagt, anschließend findet die erste Runde des DFB-Pokals statt und was vielleicht auch noch für viele interessant ist, am Freitag, dem 29. August, werden dann die Gegner für die Europa League zugelost. Da habe ich auch wieder Bock drauf.
Total. Also man kann auf jeden Fall festhalten, nutzt den Juni und den Juli noch, um durchzuatmen, um Urlaub zu machen, um eine sorgenlose VfB-freie Zeit zu verbringen, weil im August geht's dann wieder gleich richtig in die Vollen. Also da ist dann wieder volles Programm VfB.
Und obwohl ich eingestehen muss, dass ich schon ein bisschen durch bin jetzt, also dass ich diese 2 Wochen Urlaub durchaus brauche, habe ich so Bock drauf. Wirklich so. Also es darf wieder losgehen, es darf gelost werden. Ich freue mich auf die Gegner in der Europa League. Ich freue mich auf den Spielplan in der Bundesliga. Ich freue mich auch auf neue Spieler, die zu uns kommen. Ich freue mich auf das neue Trikot. Ich habe einfach Bock drauf, das alles wieder mitzuerleben. Und vor allen Dingen inzwischen weiß man ja auch, so richtig kacke wird's wahrscheinlich nicht werden. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der VfB in der kommenden Saison gegen den Abstieg spielt. Da werden wieder ein paar geile Spiele mit dabei sein. Es werden geile Auswärtsfahrten mit dabei sein. Und ich habe unfassbar Bock auf diese Europa League. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe einfach wahnsinnig Bock drauf. Also let's go.
Und ich freue mich auch darauf, dass der VfB mal wieder ein echtes Trainingslager hier in der Nähe hat. Also nicht, dass ich hinfahren würde, aber ich finde es halt schön, dass der VfB dann auch da am Tegernsee, ich weiß nicht, ob da der Onkel vom Trainer vielleicht irgendwie mitgeholfen hat.
Gladbach war da früher immer zu Gast oder vielleicht immer noch. Gladbach, okay. Das ist seit Jahren irgendwie das Domizil der Gladbacher im Sommer gewesen.
Okay, aber ja. Finde ich auch spannend, dass der VfB dann da auch wieder halt greifbar ist und da werden ja wieder viele VfB-Fans dann mitreisen und diesmal können sich ins Auto setzen und einfach 2-3 Stunden hinfahren und müssen nicht irgendwie um die halbe Welt fliegen. Finde ich auch gut.
Und was ich auch gut finde, ihr müsst nicht immer zum VfB kommen. Manchmal kommt der VfB auch zu euch, nämlich mit VfB im Ländle. Da geht der DFB-Pokal auf große Tour, so könnte man es eigentlich sagen. Mit von der Partie sind dann VfB-Offizielle, Vereinslegenden und natürlich Fritzle, der darf nicht fehlen. Und es gibt dann zudem noch so vereinzelte Sonderevents, möchte ich mal sagen. Der Mannschaftsbus wird mit dabei sein und ihr könnt den mal betreten etc. Das erfahrt ihr dann immer über die Social-Media-Kanäle des VfB Stuttgart, wann, was, wo geboten wird. Das erste VfB im Ländli-Event fand am vergangenen Wochenende statt, auf der internationalen Bodenseewoche in Konstanz. Da war Alexander Werle mit dabei. Und das nächste Event findet am 22.06. statt, Sebastian, an diesem Sonntag. Mhm. Und im Endeffekt vor deiner Haustür in Schorndorf auf dem Marktplatz.
Genau, auf dem Marktplatz Schorndorf, also wirklich direkt ums Eck. Und auch da wird es wieder ein Bühnenprogramm geben, moderiert von Holger Laser, der ist natürlich auch dabei. Der Präsident Dietmar Allgeier wird vor Ort sein. Rufen Kaspar, Vorstand Marketing und Vertrieb, wird am Start sein. Die VfB-Legenden werden da sein.
Alle,
Fritze wird auch da sein. Der Mannschaftsbus wird wahrscheinlich auf dem Marktplatz geparkt, denn wir wissen ja, Gottlieb Daimler kommt von dort, also es macht total Sinn, da den Bus mit hinzunehmen. Der DFB-Pokal ist dabei, also ich weiß nicht, ob man ihn anfassen kann. Ich glaube, er ist unter einer Glaskuppel. Man kann ihn auf jeden Fall aber mal aus der Nähe ansehen. Also ich finde es super. Ich habe am Sonntag, glaube ich, auch noch nichts vor. Ich werde mich, glaube ich, aufs Rad setzen und dann mal kurz hinradeln und mir ein Autogramm von Fritzle holen. Aber ich finde es super, dass der VfB halt wirklich zu uns kommt. Jetzt dann auch ins Remstal nach Schorndorf, und das ist ja wirklich eine richtig schöne Ländle-Tour, die sie machen, denn am 28.06. Ist dann der Tross, macht halt auf dem Marktplatzfest in Ludwigsburg. Am Tag drauf sind sie beim Stadtfest im Kalf, und am 20. Juli geht es dann noch zum Stadtfest nach Albstadt, und zum Abschluss am 27. Juli ist man dann noch auf dem Marktplatz in Heilbronn. Also es ist quasi ausgeschlossen, dass der VfB nicht auch in eure Nähe kommt, und dann kann man das wirklich mal nutzen und Tuchfühlung aufnehmen.
Also ich finde das super. Also ja. VfB im Ländle, eine tolle Idee, muss ich wirklich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele Kids, Familien etc. auf ihre Kosten kommen. Bin mal gespannt, wer dann an den diversen anderen Veranstaltungsorten noch mit von der Partie sein wird. Ich finde den Auftakt mit Werle und Allgeier, der lässt sich schon mal sehen.
Ja? Sehr vielversprechend. Ja. Und seien wir ehrlich, für das Klientel, das kommt, damit meine ich halt vor allen Dingen Familien und Kiddies, da ist dann vielleicht der Alex Werle oder Dietmar Allgeier auch nicht ganz so interessant wie der Mannschaftsbus, der Pokal oder Fritz. Das muss man auch so festhalten. Ja? Man muss halt da auch schon ein bisschen zielgruppenorientiert denken.
Ich finde es super. Also ja, wir werden das auf dem Schirm haben und spätestens nach unserer Sommerpause dann nochmal berichten, was es alles für Highlights gab auf diesen diversen VfB im Ländle Stationen. Jetzt verklagt der VfB Winamax. Das ist unser nächstes Thema, Sebastian. Anzeige ist raus, so sieht's aus. Die Vorgeschichte haben alle mitbekommen. Also kurz vor dem Pokalfinale hat sich der VfB dazu entschieden, nicht mit Winamax auf den Trikots, sondern eben mit LBBW aufzulaufen. Die Gründe dafür teilte der VfB vor ein paar Tagen über die Webseite mit. Und Sebastian, du kannst das mal zusammenfassen, was wir dort lesen durften.
Ja, sehr gerne. Nachdem das französische Unternehmen Winamax SA im Frühjahr 2025 alle Zahlungen aus dem Werbe- und Sponsorenvertrag als offizieller Hauptsponsor der VfB Stuttgart 1893 AG eingestellt und auf zahlreiche Mahnungen keine Zahlungen geleistet hat, hat die VfB Stuttgart 1893 AG die vertraglich festgelegten Honorare aus dem Vertrag jetzt eingeklagt und dementsprechend eine Klage bei der Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart eingereicht. Die Einreichung wurde deshalb notwendig und unumgänglich, da der Partner auf alle außergerichtlichen Bemühungen der VfB Stuttgart 1893 AG bislang keine Zahlungen veranlasst hatte. Dabei macht die VfB Stuttgart 1893 AG aus dem zum 30.06.2025 endenden Vertragsverhältnis die im Vertrag festgelegten Zahlungen des Partners geltend. Das gerichtliche Verfahren beim Landgericht Stuttgart ist damit eingeleitet und steht jetzt in seinem Anfang.
Ja, von Winamax gibt es weiterhin keine nachvollziehbare Erklärung, weshalb die Zahlungen nicht mehr geleistet wurden. Also kurz vor dem Pokalfinale, kannst du ja auch nochmal mit uns teilen, gab es eine Meldung, ja, bitte?
Genau, da ließ man ja verlautbaren, der VfB lässt ein weiteres Mal die Grundsätze einer starken Partnerschaft vermissen, die von Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Fairness geprägt sein sollte. Die für alle öffentlich sichtbare Aktion im Rahmen des DFB-Pokalfinales verstößt gegen geltendes Vertragsrecht. Und außerdem warf Winamax dem VfB vor, wiederholt Ruf- und geschäftsschädige Handlungen gegenüber unserem Unternehmen vorgenommen zu haben.
Ja, also was konkret damit gemeint ist, bleibt meinem Verständnis nach offen. Man kann sicher darüber spekulieren, dass sich Winamax damit auf die bereits im September 2024 bekannt gegebene Partnerschaft mit LBBW bezieht. Und meines Wissens nach war das Problem hierbei nicht die Bekanntgabe an sich, sondern dass eben das VfB-Trikot mit einem anderen Werbepartner, eben LBBW, präsentiert wurde. Und ich vermute mal, dass sich Winamax auch darauf mit folgendem Zitat bezieht. Die meinten nämlich, dass sie ihre vertraglich eingeräumten Rechte nur bedingt ausüben konnten. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Es gibt natürlich dann noch den Vorfall auf der Mitgliederversammlung im Juli 2024, als Alexander Werle das vorzeitige Ende der Partnerschaft zwischen dem VfB Stuttgart und Winamax bekannt gab. Aber darauf hat man sich eigentlich auch nicht konkret bezogen. Da hat man dann immer nur über die Presse gehört, dass sie das nicht so cool fanden. Kann man natürlich nachvollziehen. Aber anders kann ich mir das nicht erklären, warum Winamax dem VfB Stuttgart hier irgendwelche Vertragsbrüche vorwirft. Oder siehst du da einen Ansatzpunkt?
Nee, also es scheint ja schon so, dass Winamax also atmosphärische Störungen und dann vielleicht nicht ganz so einen fairen Stil vom VfB moniert, was dann aus meiner Sicht als Laie juristisch keinerlei Konsequenzen haben dürfte. Und der VfB sagt einfach, hey, ihr habt von uns Leistungen bekommen, für die ihr vertraglich zahlen müsst und ihr habt nicht gezahlt, dann gibt's auch die Leistungen nicht mehr. Also es scheint zumindest auf den ersten Blick für einen Laien so zu sein, als ob der VfB da die handfesteren Argumente in einem Rechtsstreit haben dürfte.
Ja, und es ist ja nicht so, dass der VfB nicht versucht hat, mit Winamax irgendeine Vereinbarung zu treffen. Es gab mehrere Schreiben, die ergebnislos zugestellt wurden, unter anderem natürlich auch, um die offenen Zahlungen einzufordern. Das blieb, wie gesagt, aus. Und dementsprechend in meinem Rechtsverständnis auch absolut nachvollziehbar, dass wenn die Kohle nicht kommt, dass man irgendwann sagt, okay, ich muss mir was anderes überlegen. Und dann kommt ihr halt von der Brust runter und dass dann LBBW auf die Brust genommen wird. Das könnte nochmal interessant werden, ob das möglich ist oder ob du einfach nur den Sponsor sozusagen runternehmen kannst. Das weiß ich natürlich nicht. Und darin wird natürlich Winamax auch einen Vertragsbruch sehen. Also, dass dann LBBW eben auf der Brust stand. Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn Winamax die vereinbarten Zahlungen einfach gecancelt haben sollte, dann sind sie ihren Vertragsverpflichtungen nicht nachgekommen. Und somit sollte der VfB auch die Möglichkeit haben, das Vertragsverhältnis einseitig aufzulösen, beziehungsweise Winamax von der Brust zu nehmen. So sehe ich es zumindest, ja. Und selbst wenn der VfB mit der LBBW-Präsentation gegen Vereinbarungen verstoßen haben sollte, ist mir halt nicht ganz klar, weshalb Winamax erst im Frühjahr 2025 darauf reagiert und Zahlungen einbehält. Das scheint fast so, als hätte man da irgendwie auf den Faktor Zeit spekuliert, um nicht vielleicht ein ähnliches Schicksal zu ereilen im Hinblick auf die Champions League. Es war denen ja offensichtlich auch noch wichtig, da auf dem Trikot zu stehen. Ja, also
genau, also so nach außen wirkt es auf jeden Fall, als ob dann der Haussegen zwischen den beiden Partnern am Ende wirklich so dermaßen schief hing, dass beide Seiten dann auch so ein Stück weit Lust auf Eskalation hatten, sodass Winamax dann verhindert hat, dass der VfB in Madrid zum Beispiel mit der Stiftung auf der Brust aufläuft und dass der VfB dann sagt, okay, im Pokalfinale laufen wir mit LBBW auf. Also da ist schon einiges eskaliert, glaube ich, auf jeden Fall, auf beiden Seiten.
Es wirkt halt auf mich, wie gesagt, von Seiten Winamax nicht besonders seriös, wenn man sich auf Ereignisse vom September 2024 bezieht und in keiner Weise bereit ist zu erklären, warum man jetzt denn die Zahlungen nicht weiter leistete, also ab Frühjahr 2025. Und es gab ja wohl deutliche Signale vom VfB, dass man gesprächsbereit war und auch weiterhin gesprächsbereit ist, ja, und das Ganze irgendwie außergerichtlich klären möchte. Und bislang, so heißt es zumindest medial, ging Winamax auf dieses Angebot nicht ein. Da frage ich mich natürlich auch, warum? Also geht's vielleicht wirklich nur darum, weniger zu bezahlen, als man eigentlich bezahlen müsste für die restliche Laufzeit? Oder was ist da dahinter? Ja, und ich bin da wirklich gespannt, was jetzt am Ende dabei rumkommt. Eins ist für mich aber klar. Also Winamax gibt hier in Sachen Kommunikation überhaupt kein gutes Bild ab. Und es wirkt auf mich so, als wären sie, ich sag's mal, wie ich es empfinde, beleidigt, ja, und hätten aus verletztem Stolz heraus einfach die Zahlung eingestellt. So nach dem Motto, wenn wir verlieren, gewinnt ihr auch nicht. So ein Stück weit, ja. Und ich sagte es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal, das trägt jetzt gewiss nicht dazu bei, dass ich persönlich einem Wettanbieter mein Geld anvertrauen würde. Also, du verstehst, was ich meine. Also gäbe es einen berechtigten Grund, die Zahlung zurückzuhalten, könnte man den ja kommunizieren. Und da das ausbleibt, ja, entstehen halt Fragen bei mir.
Genau. Und das Schönste ist, ja, das ist keine Frage, sondern schon quasi ein Ausrufezeichen, dass die Partnerschaft ja jetzt einfach endet. Schlimmer wäre es ja noch, stell dir mal vor, das Sponsoring wird noch ein Jahr weiterlaufen und man hätte jetzt diesen Partner an der Backe und müsste sich mit dem jetzt irgendwie rumstreiten und wüsste nicht, was in der kommenden Saison auf der Brust steht. Nee, das Gute ist ja, das Ding endet, der VfB bekommt hoffentlich noch die ausstehende Kohle und am Ende ist der VfB einfach nur ein weiterer Club, der maximal Stress gehabt hat mit Winamax als Trikotsponsor. Als Winamax zum VfB kam, haben wir auch mal ein bisschen rumgeguckt, mit wem haben die schon was gemacht. Und ja, überall hat man Misstöne gehört. Und bei uns gab es dann keine bescheuerten Tweets über die Mannschaft oder sonst was.
Nicht viele,
sondern es gab einfach keine Zahlung mehr. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis an alle Clubs in der Bundesliga und in anderen Ligen, die sich überlegen, mit dem Partner vielleicht ein Sponsoring zu machen, ob man das wirklich machen sollte.
Zumal das nicht der erste Wettanbieter ist, bei dem es dann Probleme mit Zahlungen gibt. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Ja, aber da haben wir ja schon mal drüber diskutiert. Wenn du dir so einen Wettanbieter ans Bein bindest, dann kannst du dich eigentlich auch schon drauf einstellen, dass es nicht alles super cool laufen wird. Ja,
da kannst du drauf wetten, dass es da Stress gibt.
Ja, super. Lass uns lieber über was viel Schöneres sprechen, nämlich über die U21-EM. Und bevor wir jetzt über Nick Woltemade sprechen, muss ich erstmal was sagen. Ich habe mir ja wirklich die Zeit genommen, diese U21-EM wirklich ausführlich zu verfolgen. Gleichzeitig habe ich auch mal in die sogenannte Club-WM reingeschaut, was also wirklich die größte Enttäuschung und wirklich meine Erwartungshaltung war schon relativ gering, aber die größte Enttäuschung der letzten Jahre im Fußball für mich ist.
Ja, also ich hab noch keine Minute gesehen und ich muss mich auch, manchmal sagt man, ja, ich gucke das nicht und so weiter, muss ich dann quasi zwingen, es nicht zu gucken, aber ich habe wirklich null Interesse, mir das anzugucken. Ich gucke dann halt morgens dann immer halt Kicker rein, die das ja auch wirklich künstlich hypen mit irgendwelchen Kommentaren, warum diese Club-WM so wahnsinnig wichtig ist und so weiter, und dann sehe ich halt heute Morgen aber im Spiegel, ja, 50.000 freie Plätze, dies, das und irgendwelche Mannschaften, die kein Mensch kennt und so weiter. Also ich finde das...
Das ist ja noch das, was mich catcht.
Die Mannschaft, also
die keiner kennt, ja. Ja, also nee, ich habe ja Bock drauf, dann mal auch Mannschaften aus anderen Kontinenten zu sehen. Also da hätte ich jetzt schon Bock drauf gehabt, gerade die Südamerikaner und ja, so.
Aber wenn es die Bayern 10-0 gegen irgendjemanden gewinnt, da kann ich mir auch erste Runde Pokal angucken, wo sie halt dann gegen Vestenbergs Reut spielen oder so.
Ja, ne? das ist jetzt das wirklich eine Negativbeispiel mit dem neuseeländischen Vertreter. Das war ein absolutes Mismatch, keine Frage. Aber so prinzipiell finde ich die Idee erstmal irgendwie interessant, das muss ich dazu sagen. Ja, also die Aufmachung ist für mich das, was mich komplett abschreckt. Ja, also die Präsentation zum Beispiel, wenn die Spieler rauskommen, wenn du noch nichts gesehen hast, würde ich das jetzt komplett schockieren. Die Spieler werden einzeln aufs Feld geführt und dann wird der Name gesagt in einem Stadion, wo keiner drin sitzt.
Geil.
Ja. So, es ist halt, also da ist schon kein Bock mehr. Da dauert das irgendwie 10 Minuten, bis sie dann endlich da draußen stehen. Und dann soll irgendwann das Spiel losgehen. Wie gesagt, es ist keine Stimmung da. Ich habe nebenbei gestern so ein bisschen gelesen und mir ist gar nicht aufgefallen, als Chelsea dann plötzlich ein Tor geschossen hat, weil halt echt, also es ist halt keine Stimmung im Stadion. Es interessiert halt im Endeffekt niemanden, was da passiert. Die meisten sitzen dann nur, um ihre Nachos essen zu können mit Käsesoße.
Ja, ansonsten wurden die von der Straße wegverhaftet und ins Stadion deportiert, weil es sonst komplett leer wäre.
Ja, stimmt. Also vielleicht sollte man dieses Event in Zukunft irgendwie in Saudi-Arabien oder so steigen lassen, weil da können dann die Prinzen verordnen, dass das Volk gefälligst ins Stadion zu gehen hat, um die Stadien zu füllen. Aber das ist halt echt ein kompletter Reinfall für mich. Wie gesagt, rein kompetitiv finde ich es als Fan des Fußballs interessant, Mannschaften zu sehen, die sich sonst halt nicht treffen. Ja, aber das Konzept funktioniert 0,0. Und da bin ich wirklich froh, dass es die U21-EM gibt. Mhm. Weil die ist so gut. Die macht so viel Spaß zum Schauen. Ich habe wirklich viele Spiele gucken können. Und ich finde es großartig. Und natürlich das, über was wir hier in Deutschland alle sprechen, ist Woltemania.
Woltemania, also, ja.
Es ist wirklich komplett am Rand dran. Ne? Also, es ist wirklich fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen, was Nick Woltemade da abliefert. Und du merkst es ja auch, egal wo du hinschaust, egal welche Seite man im Internet öffnet, alle sprechen von Nick Woltemade und das vollkommen zu Recht. Erstmal die Frage, Sebastian, hattest du hier zumindest die Gelegenheit, die Spiele der Deutschen zu gucken?
Zum Teil. Ich habe das erste natürlich gesehen, wo er dann gleich komplett steil gegangen ist. Und das zweite habe ich nur zum Teil gesehen. Ich habe natürlich gesehen, wie er mit seinem Schuh, der ja gar nicht so groß ist, dann den Schiedsrichter abgeschossen hat. Nee, aber ich habe schon viel gesehen und habe mir natürlich auch vor dem Turnier angeguckt, was für Granaten, also neben Nick Woltemade, bei diesem Turnier mitspielen. Das sind ja wirklich junge Spieler aus Frankreich, aus England, aus sonst wo. Das sind ja schon
Portugal vor allem.
Portugal, jetzt schon große Stars einfach, die regelmäßig Champions League spielen, die schon teilweise 100 Spiele in der Serie A und der Premier League gemacht haben. Also das ist halt wirklich allerhöchstes Regal, was da spielen. Das ist halt ein Turnier, was richtig Spaß macht. Und was ich bei Nick Woltemade so spannend finde, dass man jetzt halt dann in den, ich sag's jetzt mal mit bewusst, in den Mainstream-Medien jetzt halt Sachen liest, die wir VfB-Fans schon seit einem halben Jahr rauf und runter kaufen. Sein Kopfballspiel ist gar nicht so schlecht. Ach nee, jetzt hat sich verbessert. Ne? Also alles so Sachen, die jetzt dann irgendwie bei allen hochkommen. Und VfB-Fans, die lächeln halt nur müde, weil uns das ja das letzte halbe Jahr komplett begleitet hat.
Ich glaube, bei der Bild-Zeitung gibt es inzwischen eine eigene Redaktion für Nick Woltemade. Da kommen jeden Tag 4 Artikel. Also man merkt auch da ein Stück weit das Sommerloch, wobei ich möchte nichts fantastische Leistungen hier überhaupt nicht kleinreden. Also man darf halt nicht vergessen, der hat jetzt in den ersten zwei Spieltagen 4 Tore erzielt und 2 Vorlagen geliefert, wurde in beiden Partien zum Man of the Match gekürt. Das ist fantastisch. Und dass das nicht nur irgendwie ein kurzer Aufschwung ist, zeigt natürlich wirklich die letzten Spiele von Nick Woltemade für die U21. Das war brutal. Gegen Tschechien jetzt 1 Tor, 2 Vorlagen, haben wir gesagt. Gegen Slowenien 3 Tore, haben wir gesagt. Davor gegen Spanien 3 Tore. Mhm. Davor gegen die Slowakei, Frankreich und Dänemark jeweils mit einem Assist. Gegen Bulgarien mit einem Tor und gegen Estland mit 2 Toren und einem Assist. Also das ist wirklich ein unfassbarer Run von Nick Woltemade, den er da aktuell hingelegt hat. Und damit man das vielleicht noch ein bisschen besser einordnen kann, also die Ergebnisse, es war jetzt nicht so, dass wir gegen Slowenien 8-0 gewonnen haben, sondern es war halt ein 3-0, alle 3 Tore von Nick Woltemade. Gegen Tschechien war es ein 4-2, auch da Nick Woltemade eben an 3 Toren beteiligt. Also er ist wirklich der absolute Unterschiedsspieler und on fire, natürlich. Ja. Das Gute für Deutschland ist, durch Nick Woltemade konnte man sich schon das Viertelfinale sichern. Es ist eigentlich egal, wie das letzte Gruppenspiel gegen England ausgeht. Das findet übrigens am Mittwoch statt. Also, wenn ihr es heute hört, wahrscheinlich heute um 21 Uhr. Und dann wird's spannend, Sebastian, denn das Viertelfinale wird ausgetragen, entweder gegen Spanien oder Italien. Mhm. Was erstmal schwer klingt und ich würde
der
auch
Moment, du hast ja gerade vorgelesen, dass Nick Woltemade beim letzten Aufeinandertreffen gegen Spanien 3 Tore erzielt hat, also da muss ich nicht Angst sein.
Ja, die Spanier, die fand ich schon ganz gut, muss ich sagen. Ja,
also das sind schon harte Gegner eigentlich dann auch relativ früh im Turnier.
Ja, überhaupt, also bislang finde ich am allerstärksten Portugal, die haben mich komplett abgeholt, also da ziehe ich meinen Hut. Georgien fand ich auch überraschend stark, obwohl sie gegen Frankreich dann in der letzten Minute noch verloren dran, haben. Ne? Ja. Und die haben einen richtig guten Torhüter da hinten drin gehabt. Frankreich, ja, bisschen arrogant kommen die mir daher.
Also Enzo fehlt halt, ne?
Das ist wirklich von allen der entspannteste. Keine Arroganz bei ihm zu sehen.
Gar nicht.
Ja, der fehlt. Der fehlt, um die Franzosen zu
erden. Hat sich immer voll im Griff, ja.
Ja, und Italien halt die absoluten Minimalisten. 2x1-0. Weiß ich nicht, ob ich gegen die im Viertelfinale antreten möchte. Also vielleicht hast du recht und wir müssen wieder gegen Spanien ran und dann nochmal einen Hattrick von Nick Woltemade miterleben. Das würde ich schon ziemlich cool finden. Das Thema, was natürlich auch immer einhergeht, solange Nick Woltemade derartige Leistungen zeigt, wie lange spielt er noch beim VfB Stuttgart? Und das bringt uns zum nächsten Thema, Sebastian.
Schöner Cliffhanger, ja.
Ja. Transfer-Update. Es steht mal wieder an und wir beginnen natürlich mit Nick Woltemade. Keiner weiß irgendwas. Das ist unsere Schlagzeile im Gegensatz zu diversen KZen. Bislang gibt es eigentlich nur Gelaber. Das ist der Untertitel. Also, wir können festhalten, es gibt keine konkreten Anfragen oder Verhandlungen beim VfB Stuttgart. Die Vertragsverlängerung von Nick Woltemade beim VfB bleibt weiter am wahrscheinlichsten. Stand jetzt, muss man immer wieder dazu sagen. Ja, also alles, was ich so mitbekomme, ist, dass man beim VfB Stuttgart verhältnismäßig entspannt mit Woltemania umgeht. Ja? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, und ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, kein schlechtes Gefühl in Bezug auf einen Verbleib von Nick Woltemade mit Hinblick auf die kommende Saison. Wie geht's dir denn da? Hast du ein schlechtes Gefühl oder ein gutes Gefühl, was Nick Woltemade Verbleib angeht?
Natürlich bin ich werlemäßig eigentlich komplett entspannt, muss ich sagen. Aber klar ist natürlich auch, wenn Nick Woltemade jetzt bis hin zum EM-Titel in jedem Spiel 3 Tore schießt, dann wird die Liste der Clubs, die ihn dann verpflichten wollen, halt sehr, sehr lang werden. Und die werden auch sehr, sehr viel Geld bereit sein, für ihn auszugeben. Und das ist halt dann der Fluch des Erfolgs. Je besser er spielt, desto mehr Interessenten gibt es. Je mehr Geld ist im Umlauf und desto eher ist natürlich auch höher die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB dann sagt, okay, dann müssen wir uns das echt überlegen. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt wegen ein paar Euro mehr dann sofort irgendwo anders hinwechselt, weil ich denke auch, er macht jedenfalls den Eindruck, dass er weiß, was er im VfB hat und auch die Perspektive mit europäischem Geschäft ist ja nicht so schlecht, also dass er sich ja noch ein bisschen mehr in den Fokus spielen kann und vor allen Dingen sein überragendes halbes Jahr vielleicht auch erstmal ein bisschen konsolidieren kann. Also ich hoffe, so denkt er auch.
Ja, und das Gute ist ja, das wisst ihr natürlich, Nick hat keine Ausstiegsklausel. Das heißt, der VfB Stuttgart gibt die Rahmenbedingungen vor. Also umso häufiger er trifft und sollte es so sein, wie von dir gerade erhofft, nämlich dass er das bis zum Finale durchzieht, ja, umso besser seine Leistungen sind, umso teurer wird er natürlich.
Eben, auch. Ja.
So, und muss jetzt nicht unbedingt super für den VfB laufen. Selbst wenn man viel Geld bekommt, kann man damit auch viel Scheiß bauen. Das wissen wir beim VfB. Ja. Aber zumindest mal gehen wir nicht als Zuschauer in dieses Transferrennen, möchte ich mal so sagen. Und ich bleib dabei. Also für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den Vertrag hier beim VfB Stuttgart verlängert, beziehungsweise dann zu verbesserten Bezügen anpasst, immer noch die wahrscheinlichste Option von allen, die aktuell gerüchtet werden. Aber ich habe es auch schon mal gesagt, das klingt sich ja nicht besonders gut, wenn du einfach nur sagst, ja, der bleibt beim VfB. Nächste Meldung. Damit kann man kein Geld verdienen.
Genau, jetzt stell dir mal vor, der VfB hätte vor der letzten Saison Nick Woltemade ablösefrei verpflichtet und der hat eine Ausstiegsklausel für 15 Millionen drin gehabt.
Würden alle durchdrehen.
Wer soll die denn ziehen halt? Ne? Und wenn er jetzt dann für 15 Millionen gehen würde, würden alle komplett durchdrehen. Und die gibt es nicht. Das heißt, wer ihn möchte, muss halt wahrscheinlich tief in die Tasche greifen und mit jedem Tor erhöht sich sein Preis ein Stück weit.
Das muss man dazu sagen, ja. Nicht, dass ihr jetzt alle komplett eskaliert. Sebastian meint damit nicht, dass er bereit wäre, Nick Woltemade für 15 Millionen gehen zu lassen. Ja, ich weiß, bei euch ist er 150 Millionen wert. Das wird schwer, diese Summe zu erreichen. Aber es werden mehr als 15 sein und sehr wahrscheinlich auch mehr als 30.
Genau. Nein, was ich damit sagen
wenn wollte. Wenn er überhaupt geht, Sebastian, wir müssen hier wirklich aufpassen. Genau. Die Leute drehen komplett durch. Aber das ist kein, wie gesagt, das ist kein Transfer-Update oder sonst irgendwas in der Hinsicht, dass wir irgendwas wissen.
Nein.
Unser Stand ist, dass Nick Woltemade beim VfB Stuttgart bleiben wird, ja. Und sollte er den VfB in diesem Sommer verlassen, wird es eine unfassbar hohe Ablösesumme für ihn geben. Was man dann mit der anstellt, wird sich zeigen. Aber Stand jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nick Woltemade auch 25, 26 das Trikot des VfB Stuttgart trägt, deutlich höher als die hypothetische Variante, nämlich der Abgang.
Genau. Was ich damit nochmal betonen wollte, ist, wie schnelllebig das Geschäft ist und dass halt ein paar Monate wirklich großartige Performance schon reichen, um halt Ablösesummen in schwindelerregende Höhen zu betreiben. Denn hätte man, wie gesagt, Nick Woltemade verpflichtet und hätte eine zweistellige Ausstiegsklausel definiert, hätte wahrscheinlich jeder VfB-Fan gesagt, das ist aber ganz schön hoch und ob er das überhaupt wert ist und so weiter. Und ein Jahr später hätte man gesagt, hey, wer hat denn das reingeschrieben, was für ein Idiot? Und deswegen ist halt, sieht man mal, wie schnell es dann wirklich gehen kann, dass ein Spieler halt einfach seinen Wert halt massiv steigert.
Und natürlich wird es beim VfB auch noch weitere Abgänge geben, keine Frage. Enzo Mio ist da sicher an erster Stelle zu nennen. Es wird mindestens auch noch ein Rechtsverteidiger den VfB verlassen, da lege ich mich auch fest. Silas und Juan Pereira haben beide die Wechselfreigabe. Also es wird schon noch was passieren. Vielleicht geht ja auch noch ein Hochkaräter. Geplant ist das natürlich nicht, ja. Aber klar ist natürlich auch, und das möchte ich nochmal festhalten, wenn wirklich so ein Kaliber wie Nick Woltemade, Angelo Stiller oder Emin Demirovic wechseln würden in diesem Sommer, dann wird der VfB Stuttgart da auch richtig Kohle mitmachen. Also ich meine, das ist der große Unterschied zu der abgelaufenen Transferperiode 2024, als man sich darüber ärgern durfte, dass man im Endeffekt gar nichts machen konnte in Bezug auf Waldemar Anton und Serhou Guirassy. Ja, da gab es halt eben die Möglichkeit einer Ausstiegsklausel, die wurde aktiviert und der VfB konnte nur zuschauen. Und ja, also das ist diesmal etwas anders. Ja, und ich kann mich da nur wiederholen, lasst euch nicht von Transfernachrichten verrückt machen. Ja, also beim VfB Stuttgart ist man aktuell, soweit mir das kolportiert wurde, relativ entspannt, was diese Transferperiode angeht. Und die Transfernachrichtenhändler, so möchte ich sie mal nennen, die wissen, der VfB klickt sich gut und aktuell haben sie halt einfach kaum was zu berichten. Also erfinden sie Nachrichten oder bauschen völlig substanzlose Nachrichten zu großen Gerüchten auf. Aber es gibt aktuell wenig Konkretes, über das wir sprechen können. Ja, außer die Verpflichtung von Lorenz Arsignon, aber den haben wir ja schon vorgestellt. Also brauchen wir da, glaube ich, jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Über andere Kandidaten, zum Beispiel aus Griechenland, reden wir vielleicht nochmal, aber nicht heute. Der Teaser, den musste ich jetzt noch loswerden. Lauren Ulrich haben wir letzte Woche auch schon kurz gestriffen. Gibt's auch noch nichts Konkretes zu berichten, außer eben das Interesse von diversen Vereinen aus der zweiten Liga. Zum Beispiel unser Pokalgegner Braunschweig soll sich erkundigt haben. Genau, Paderborn, Kräuter Fürth, Arminia Bielefeld, der KSC. Aber auch eine Vertragsverlängerung ist zum Beispiel nicht komplett unwahrscheinlich. Also da müssen wir einfach mal abwarten. Da kann ich kein Update liefern, was irgendwie Substanz hat. Dementsprechend lasse ich's. Aber Lauren Ulrich ist auf jeden Fall ein Kandidat, über den wir wahrscheinlich in diesem Sommer noch ein paar Mal sprechen werden. Ein anderer, der hat sich entschieden, und zwar für einen Abgang. Und das ist Markus Fiedler. Unser Trainer der U21 hat gesagt, ich habe alles erreicht. Ich bin aufgestiegen mit der U21, bin mit der U17 Meister geworden, habe den Klassenerhalt in der dritten Liga gesichert. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Und er wird in die zweite Liga wechseln, und zwar nach Magdeburg. Dafür werden 300.000 Euro nach Stuttgart überwiesen. Und er hat jetzt halt die große Chance, im Profifußball Fuß zu fassen. Macht ja auch gerade die Ausbildung für die UEFA Pro Lizenz. Und in Magdeburg übernimmt Markus Fiedler den Posten von Christian Titz, der ja nach Hannover wechseln wird. Und wie finden wir das denn, dass wir jetzt in der Sommerpause den Trainer der U21 verlieren und dann durch Nico Willig ersetzen?
Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine Zäsur für die U21. Also ich sehe das da schon mit einem weinenden Auge, weil er da einfach einen guten Job gemacht hat. Was natürlich immer schade ist, wenn dann ein Trainer den VfB verlässt. Andererseits sehe ich es natürlich mit einem lachenden Auge, weil wenn ein anderer Club Geld dafür zahlt, um einen Trainer vom VfB Stuttgart loszueisen, ist halt das der beste Beweis dafür, dass dieser Trainer gute Arbeit geleistet hat. Und die meisten Trainer müssen halt so irgendwie gehen, bekommen dann noch Gehalt weitergezahlt und so weiter. Aber dass halt Trainer vom VfB Stuttgart weggekauft werden, kommt eher selten vor. Insofern, ja, schöne Auszeichnung für Christian Fiedler. Und klar, er ist halt im Jugendbereich unterwegs gewesen, hat jetzt die Chance, im Profibereich Fuß zu fassen. Du hast gesagt, zweite Liga, geiles Umfeld. Ich glaube, Magdeburg auch ein richtig geiles Umfeld, volles Stadion, geile Stimmung. Also kann ich schon verstehen, dass er sich dann dazu entschieden hat, statt in Groß-Asbach die Heimspieler in Magdeburg an der Seitenlinie zu stehen.
Ja, und ich bin jetzt echt gespannt darauf, wie sich Nico Willig bei der U21 schlagen wird. Mhm. Ich meine, der Vorteil, den er hat, ist natürlich, dass er viele der Jungs selber groß gemacht hat, also im Jugendbereich natürlich beim VfB tätig war, U17 trainiert, natürlich, das wissen wir alle, die U19 trainiert, auch mal die Profis 2019 kurz trainiert, aber er ist natürlich dafür bekannt, einfach mit der U19 gute Arbeit zu leisten. Jetzt steigt er auf und wird U21-Spieler coachen dürfen in der dritten Liga. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ich glaube, Nico ist ready, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja auch über ihn wurde ja ein paar Mal schon spekuliert, ob er bei der U19 bleibt oder vielleicht den VfB auch komplett verlässt. Vielleicht um einen ähnlichen Schritt zu machen wie Markus Fiedler jetzt. Und jetzt hat er die Chance in der dritten Liga mit der U21 was zu erreichen. Wir haben ja gesehen bei der U21, das Potenzial ist definitiv da. Die Konsistenz war vielleicht nicht immer gegeben. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Team dann unter ihm entwickeln wird. Also ich finde das eine ganz spannende Personalie. Und der VfB scheint ja auch in die Trainer, in die Jugend, in die NLZ-Trainer großes Vertrauen zu haben, weil man sagt, hey, wir lösen das alles komplett intern und holen keinen neuen von außen an Bord.
Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich persönlich kann es schon vorwegschicken, finde es gut, weil das ist die nächste Nachricht. Nico, wie gesagt, wird U21-Trainer und sein Co-Trainer Tobias Rathgeb übernimmt die U19. Tritt da natürlich in große Fußstapfen. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, vielleicht hilft das sogar bei der Talenteentwicklung, weil sich die beiden sehr gut kennen, Nico und Tobi Rathgeb. Das soll jetzt nicht heißen, dass es mit Markus Fiedler in der Zusammenarbeit irgendwie nicht gut lief. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass Tobi viel von Nico gelernt hat und ungefähr weiß, auf was der so achtet und dass der Austausch halt einfach vielleicht noch inniger ist, wenn man dann halt tagtäglich zusammen gearbeitet hat. Ist einfach nur eine Hypothese meinerseits. Ja, aber du hast schon gesagt, also man kann natürlich auch darüber diskutieren, ob es dem VfB gut getan hätte, einen neuen Mann von außen in den Club zu holen, um vielleicht dann auch, ja, einfach mal neue Ideen mit reinzuholen. Aber, also meine Vermutung ist halt, dass man beim VfB wirklich auch Trainer weiterentwickeln und ausbilden möchte. Und das beinhaltet natürlich dann auch Aufstiegschancen und Möglichkeiten der Verantwortungsübernahme zu bieten. Und das macht man jetzt am Beispiel Tobi Rathgeb, ein Stück weit auch bei Nico Willig, wobei, also ich glaube, ihm hat man es immer eh zugetraut, ja, dass er das auch kann.
Mittlerweile über jeden Zweifel erhaben und ich glaube, dem wird man auch sofort wieder ein Interimsamt bei den Profis zutrauen, also nicht, dass wir es aktuell irgendwie nötig hätten, aber ich glaube, er ist mittlerweile eine VfB-Instanz und über jeden Zweifel erhaben und genießt das volle Vertrauen. Ja, der NLZ-Leitung und der ganzen Club-Leitung. Und ich sehe es so wie du. Und wir haben ja auch gesehen, dass U19 und U21 ja sehr eng miteinander verzahnt sind, weil es halt einfach unfassbar viele Spieler gibt, die in beiden Teams aktiv sind. Und je mehr die verzahnt sind, glaube ich, desto besser ist es halt für die Entwicklung der Spieler.
Ja, und bewerten werden wir das natürlich dann im kommenden Sommer. Also wir reden jetzt oder können jetzt viel an Meinung hier mit reingeben, aber am Ende sind natürlich die Ergebnisse entscheidend. Ja, und wenn es Tobi Rathgeb gelingt, mit der U19 eine erfolgreiche Saison zu spielen, dann war es die absolut richtige Entscheidung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wahrscheinlich nicht, beziehungsweise kann man dann natürlich auch wieder über den Jahrgang diskutieren. Also da muss man auch immer im Jugendbereich, glaube ich, vorsichtig sein. Du kannst natürlich auch mal Pech haben mit einem Jahrgang, der dann vielleicht noch mal ein Jahr braucht, um dann ähnlich gut zu spielen wie unsere U19 im vergangenen Jahr. oder in der vergangenen Saison. Also da muss man dann schon, glaube ich, auch dem neuen Trainer die Möglichkeit geben, erstmal was zu entwickeln, was aufzubauen und zu berücksichtigen, was hat er jetzt gerade aktuell für eine Kaderqualität etc. Und wie gesagt, bei Nico Willig bin ich eigentlich überzeugt davon, dass er das Rüstzeug hat, mit der U21 eine ordentliche Drittligasaison zu spielen.
Ja.
Wir müssen natürlich abwarten, was passiert da noch? Gibt es Abgänge, gibt es Zugänge? Einen Zugang gibt es auf jeden Fall schon mal, den können wir hier bekannt geben. Und zwar hat sich der VfB Stuttgart mal wieder ablösefrei einen Spieler aus Bremen geangelt. Und das ist ja gut, würde ich mal sagen.
Also ja, auf jeden Fall.
Gute Erfahrung zuletzt, ja. Und der Kollege, der da zu uns kommt, trägt den Namen Abdenego Enlola, eigentlich wird er nur Abed genannt, Nakishi. Also ich kenne diesen Spieler nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe ihn nur nachgeschlagen und habe gesehen, dass er für Werder Bremen zu Zweitliga-Zeiten ein paar Einsätze in der zweiten Liga sammeln konnte. Auch schon im Profikader in der Bundesliga stand, aber hauptsächlich bei Werder 2 in der Regionalliga gespielt hat. Dort dann in der vergangenen Saison auch 17 Spiele bestreiten durfte. 4 Tore erzielt, 6 Vorlagen und er ist, wie gesagt, auf dem linken Flügel zu Hause. Und die richtige Aussprache des Namens und seine Qualitäten, die darf er dann eben jetzt in der dritten Liga für den VfB Stuttgart unter Beweis stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwelche Auswirkungen haben könnte auf so Spieler wie Benny Bouakchi zum Beispiel. Müssen wir mal gucken. Also der kommt ja eher über rechts, aber ja, also habe ich ein Auge drauf. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. Ja, es gab noch einen anderen Abgang. Ich glaube, das ging ein bisschen unter, aber bei uns nicht. Den wollen wir natürlich erwähnen. Helmut Schulte verlässt den VfB. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen, was, wer? Also wer? Helmut Schulte nie gehört. Ja, der war zuständig für unsere Leihspieler hier beim VfB Stuttgart. Ich glaube, die meisten kennen ihn noch aus seinen Zeiten, als er selbst als Trainer aktiv war, zum Beispiel für St. Pauli, Dynamo Dresden und Schalke 04. Beim VfB hat er dann 2018, wie gesagt, ja die Rolle übernommen, die Leihspieler zu betreuen und natürlich auch unseren Coaches Berichte zu erstellen etc. Und damit ist jetzt Schluss. Warum und weshalb, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal geschaut, Helmut Schulte ist erst, muss man sagen, 67 Jahre alt, aber trotzdem wäre das schon ein Alter, wo man sich dann auch irgendwann mal in den Ruhestand verabschieden kann. Ob er das macht, weiß ich nicht. Oder ob er jetzt woanders weiterarbeitet, aber beim VfB Stuttgart ist, wie gesagt, Schluss. Und ob es einen neuen Leihspielerbeauftragten gibt beim VfB, auch das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber was wir, denke ich mal, hier noch sagen können, ist danke, Helmut Schulte, für ja 7 tolle Jahre.
Ja, seinen Job auch wirklich wahnsinnig unauffällig und unaufgeregt gemacht haben. Ne? Also ich habe ihn irgendwie nie, also ich wusste, dass er da ist, aber ich habe, glaube ich, nie seinen Namen irgendwo gelesen, ein Foto mit ihm drauf gesehen und so weiter. Also scheint schon dezent im Hintergrund gearbeitet zu haben.
Ich habe ihn tatsächlich beim Mercedes-Benz Junior Cup gesehen. Ja, da war er anwesend, aber ansonsten gebe ich dir absolut recht, also unauffällig im Hintergrund gearbeitet. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, also die Leihspieler, die der VfB zuletzt so hatte, da gab es jetzt keine unbedingt positive Entwicklung, aber das liegt ja nicht an Helmut Schulte, sondern der war ja nur dafür da, die Jungs zu betreuen und wie gesagt zu berichten, was die so bei ihren Leihclubs machen. Also für die Laien an sich trägt Helmut Schulte keine Verantwortung, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Gut, wenn wir schon beim Thema NLZ sind, gut, wir sind kurz abgebogen, haben bei Helmut Schulte vorbeigeschaut, möchte ich trotzdem noch kurz erwähnen, dass es neben der U21-EM auch noch eine U19-EM gibt und auch die kann man ganz gut schauen, wie ich finde. Hast du das Spiel gesehen zwischen Deutschland und der Niederlande?
Nein, zum Glück nicht. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und dachte, gut, das ist nicht geschaut. Das hätte mich, glaube ich, ein Stück weit deprimiert.
Hätte es gar nicht müssen, denn es war ein super spannendes Spiel. Denn ja, die Entscheidung gab es erst in der Nachspielzeit. Ja. Stand lange Zeit zwar 1-0 für die Niederlande, aber der DFB war richtig gut dabei, hätte definitiv auch einen Unentschieden verdient gehabt. Leider Gottes sollte es nicht gelingen. Für mich das 0-3 viel zu hoch. Also Deutschland war wirklich absolut Game in diesem Spiel und hätte aus meiner Sicht locker das 1-1 verdient gehabt. Aber es sollte so nicht kommen. Was man aber sagen kann, der VfB Stuttgart war trotzdem wieder mit dabei. Also das war jetzt kein komplett bescheuerter Versprecher, sondern tatsächlich hat der Substanz, denn Max Herwarth spielt über 90 Minuten durch in diesem Spiel und Jasinio Malanga wurde in der Schlussphase auch noch eingewechselt. Es reichte, wie gesagt, nicht. Jetzt steht das zweite Gruppenspiel an, und zwar heute. Also, wenn wir es aufnehmen, heute um 19 Uhr gegen England.
Gleich, ja.
Richtig.
Aber auch knackige Gegner, ne? Erst Holland, dann England, also boah,
werden ja, schon der letzte gefordert. Gegner ist Norwegen, also auch da gibt's ja den ein oder anderen guten Spieler, habe ich mir sagen lassen. Das Spiel findet übrigens am Freitag um 19 Uhr statt und ja, also man sollte jetzt schon gegen England gewinnen, weil sonst könnte es wirklich knapp werden und man darf ja nicht vergessen, die U19, die da jetzt spielt, ist die U17, die Welt- und Europameister geworden ist.
Ja.
Ja, also das wäre natürlich dann schon schade, wenn man jetzt früh ausscheiden würde bei dieser Europameisterschaft. Und wenn wir schon bei den U19 Spielern sind, dann nutze ich die Gelegenheit und bedanke mich noch bei Lauren Preuß, Marek Rohm und Martin Stojcevic und natürlich Dorian Migalic, denn alle vier verlassen den VfB, verlassen die U19 und gerade bei Dorian kam das völlig überraschend. Den hatten wir ja letzte Woche noch bei den Players to Watch aus dem NLZ dabei.
Eben, ich habe mich auch sehr gewundert, als ich ihn dann auf einmal im HSV-Trikot sah.
Ja, genau. Er wechselt zu U23 des HSV. Sehr schade, wenn du mich fragst, aber so ist das nun mal. Offensichtlich konnte der HSV das bessere Paket bieten oder die bessere Perspektive. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wie sich Migalic in Hamburg entwickelt. Mal gucken, ob wir uns dann irgendwann mal cremen. Gut, kommen wir zu den VfB-Frauen. Und da wurde, wie gesagt, wieder zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Sascha Klaas hat Haruka Osawa von Jeff United Ichihara Shiba nach Bad Cannstatt geholt. So. Die kennen wir natürlich nicht, also ich auch nicht. Deswegen habe ich mir ein paar Daten rausgesucht. Sie ist 24 Jahre alt, japanische U23-Nationalspielerin und wurde jetzt erstmals für das japanische A-Nationalteam nominiert und reist auch im Juli schon zur Ostasienmeisterschaft der Frauen. Sie ist Stürmerin, hat 95 Spiele in der japanischen Wii-League bestritten. Übrigens, das Wii steht für Women's Empowerment.
Schön.
Ist auch irgendwie cool.
Ja.
Ja, 22 Tore, 7 Vorlagen in diesen 95 Spielen. Beim VfB unterschreibt sie einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und es wird ihre erste Station außerhalb der Heimat sein. Wir haben ja Yuka Hirano und ich denke mal, die wird bei der Eingewöhnung sicher ein bisschen helfen können. Und dann würde ich sagen, stellt sich der VfB offensiv doch schon wieder relativ breit und qualitativ hochwertig auf. Wir dürfen ja nicht vergessen, auch Nicole Biller wurde ja verpflichtet, die Bundesliga-Torschützenkönigin. Und Julia Glaser haben wir auch noch, dazu noch Jana Beuschlein. Und jetzt eben dann noch ein High Potential aus Japan. Also das liest sich alles gut, schon wieder sehr vielversprechend, oder?
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Und ich genauso wie bei den Männern freue ich mich auf die neue Saison der Frauen. Total. Also neue Liga, zweite Liga, neue Herausforderungen. Die werden sicherlich nicht mehr so viele Spiele gewinnen wie in der vergangenen Saison. Es wird vielleicht auch mal einen Rückschlag geben und so weiter. Und das wird dann ja auch eine neue Situation sein für Heiko Gerber und sein Team, wenn man dann vielleicht mal, keine Ahnung, 2 Spiele in Folge verliert. Das kennen die ja gar nicht. das wird bestimmt total spannend. Und mittlerweile ist ja auch, glaube ich, formal alles geklärt, dass unsere Frauen in der zweiten Liga spielen dürfen in der kommende Saison.
Absolut richtig. Die Saison beginnt aber nicht mit der zweiten Frauen-Bundesliga für die VfB-Frauen, sondern mit den Playoffs für den DFB-Pokal. Und das ist was Neues. Ja, also man ist nicht automatisch für die erste Runde des DFB-Pokal qualifiziert, wenn man ein Landespokalsieger geworden ist, so wie das sonst war, sondern es gibt jetzt Playoff-Spiele, die 21 Pokalsieger der Landesverbände bestreiten müssen. Dazu kommen 5 Aufsteiger aus der Regionalliga und 6 Zweitligisten, die alle zusammen müssen, wie gesagt, dann vom 16. bis 18. August eine Playoff-Runde für den DFB-Pokal bestreiten. Irgendwie auch weird, wenn du mich fragst.
Ja, vor allem letzte Saison hat der VfB ja die VfB-Frauen in der ersten Runde gegen Mainz gleich spielen dürfen. Jetzt sind sie halt einmal aufgestiegen und Pokalsieger im WFV-Pokal geworden und müssen jetzt in die Playoffs rein, irgendwie schon ein bisschen weird. Aber auch die Hürde werden sie nehmen, da bin ich überzeugt.
Okay, also dein Wort in Gottes Ohr. Aber ich finde schon komisch, wenn du dich erstmal für den DFB-Pokal qualifizieren musst und das als Pokalsieger der Landesverbände. Also eigentlich sollte das reichen, um dann im DFB-Pokal dabei zu sein. Aber gut, jetzt schauen wir uns mal an. Vielleicht ist es ja auch ganz cool, irgendwie so ein Playoff-Spiel noch zu haben. I don't know, wir werden sehen. Am 23. August beginnt auf jeden Fall die zweite Frauen-Bundesliga. Das können wir uns merken. Und gespielt werden die Heimspiele, wie schon in der vergangenen Saison, auf dem Sportplatz des PSV. Da gab es auch in den letzten Tagen immer mal wieder Fragen über Social Media. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann auf dem Sportplatz des PSV. Ja, und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, den Rahmenspielplan für die zweite Frauenbundesliga möchte der DFB Mitte Juli veröffentlichen. Dann wissen wir auch, gegen wen das Auftaktspiel bestritten wird. So, jetzt haben wir noch was, Sebastian. Ja. 50+1-Regel. Ihr habt sicher mitbekommen, das Bundeskartellamt hat die 50-plus-1-Regel erneut geprüft und das Ergebnis, das kann man glaube ich sagen, fordert die DFL zum Handeln auf. Jetzt versuche ich ganz kurz einfach zu umreißen, warum man überhaupt prüfen musste. Der EuGH fällte Ende 2023 ein richtungsweisendes Urteil bezogen auf marktbeherrschende Stellungen sowie Wettbewerbsrecht und der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ja, dieses Urteil betraf in erster Linie die UEFA und die FIFA. Ja, also wer sich da einlesen möchte, viel Spaß. Aber aufgrund dieses Urteils, ja, hat sich dann das Bundeskartellamt auch nochmal mit der 50-plus-1-Regel beschäftigen müssen. Und dazu kommt, dass die DFL selbst auch angestoßen hat, dass sich das Bundeskartellamt einfach mal damit beschäftigt, um, ich sag mal, juristisch Klarheit zu haben, ob die 50-plus-1-Regel überhaupt rechtens ist, denn es ist eigentlich eine Ausnahmeregel, ja, die exklusiv in der Bundesliga vorherrscht. Ich denke mal, so kann man es in wenigen Sätzen zusammenfassen.
Genau, da wird ja, wenn ich das richtig verstehe, ja nicht geprüft, ob jetzt Clubs wie Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen so handeln dürfen, wie sie aktuell handeln, sondern es geht darum, ob dieses 50-plus-1 Konstrukt an sich, das, was bei allen anderen gehandhabt wird, überhaupt wettbewerbsrechtlich korrekt ist oder ob das einfach gar nicht dem Kartellrecht entspricht, weil man ja eine künstliche Reglementierung einfügt, indem man sagt, es muss einen Mutterverein geben, der mindestens 51% der Anteile hat an einer ausgegliederten Profi-AG, und das ist ja eine künstliche Limitierung eigentlich, und da könnte jemand sagen, warum überhaupt, ne? Und das wurde geprüft.
Exakt. Und das Bundeskartellamt kam eben zur Einschätzung, dass diese 50-plus-1-Regel okay ist, ja, weil sie keinen wettbewerbsschädlichen Ursprung hat. So kann man es, glaube ich, auch wieder zusammenfassen. Muss da mal aufpassen mit diesen juristischen Erklärungen. Also das macht nicht immer Spaß, sich da reinzulesen, aber so ein gewisses Fundament müssen wir ja hier schaffen. Also, wir halten mal fest, das ist das Wichtigste. Das Bundeskartellamt hat der DFL mitgeteilt, dass die 50-plus-1-Regel bleiben kann, aber man muss dennoch in Sachen Anwendung nachbessern. Ja, bringen wir es auf den Punkt. Das Kartellamt stellt eindeutig fest, es darf keine Ausnahmen mehr geben, und der Bestandsschutz für Leverkusen und den VfL Wolfsburg, die bislang von der Regel ausgenommen sind, dürfe es auf Dauer nicht mehr geben. Der Bundeskartellamtspräsident Andreas Mund, der sagte dazu Folgendes, Sebastian.
Nach der neuen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erscheint es nicht mehr möglich, einen dauerhaften Bestandsschutz für Vereine vorzusehen, die bereits eine Förderausnahme erhalten haben. Vielmehr müssen alle Clubs grundsätzlich homogene Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Das bedeutet, dass bei allen Clubs zumindest perspektivisch sichergestellt werden muss, dass der für Neumitglieder offene Mutterverein die Profiabteilung beherrscht.
So, und das ist natürlich blöd für Leverkusen und Wolfsburg, denn dort gibt es keinen Mutterverein. Und das schreibt die 50-plus-1-Regel aber grundsätzlich vor. Also da muss man sich etwas einfallen lassen. Ansonsten haben wir da ein Problem. Also eigentlich geht das so nicht.
Ja. Genau, und was ich jetzt als Laie da auch so ein Stück weit rauslese, weil das war ja auch immer eine Diskussion, ob ein e.V., wie auch beim VfB, der ja quasi dann bei uns knapp 75% hält, darf ja eigentlich keine Gewinnerzielungsabsichten. Aber so wie ich das rauslese, scheint das ja jetzt kein Problem mehr zu sein, dass ein e.V. quasi die Mehrheit der Anteile hat.
Das möchte ich nicht interpretieren.
Aber ich lese es mal für mich ganz persönlich so raus.
Ja, also ich tue mich da wirklich schwer mit. Also ja. Es ist tatsächlich kompliziert für mich, weil für mich gilt ja einfach nur 50-plus-1 bleibt, ja? Ja. Und ich brauche keine Schlupflöcher und ich brauche auch keine Ausnahmeregelungen und keinen Bestandsschutz und den ganzen Scheiß. Brauche ich einfach nicht, weil eins ist ja offensichtlich. Also bevor wir jetzt hier weitermachen, muss ich das einfach mal vorweg schicken. So wie es hier aktuell in der Bundesliga gehandhabt wird, kann es nicht funktionieren. Denn entweder hast du eine 50-plus-1-Regel und die gilt für alle, ohne Ausnahme, weil ansonsten ist es Wettbewerbsverzerrung, oder du hast halt keine 50-plus-1-Regel. Aber das, was wir jetzt aktuell machen, dass du Schlupflöcher bietest für Leverkusen und Wolfsburg und auch für Leipzig zum Beispiel, ja, oder auch Hannover ist so ein Fall, und natürlich können wir dann auch über Hoffenheim sprechen etc., das ist halt Quatsch. Also so macht es halt überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Und bezogen auf Leipzig mahnt das Bundeskartellamt bzw. der Bundeskartellamtspräsident auch noch was an, Sebastian.
Genau, denn da wird gesagt, dass die DFL bei allen Vereinen der Bundesliga und zweiten Bundesliga gleichermaßen für offenen Zugang zur Mitgliedschaft und damit für die Mitbestimmung der Fans sorgt.
hier wird zu Recht, muss man sagen, in Frage gestellt, ob der e.V. dort gibt es nämlich einen e.V., überhaupt offen für stimmberechtigte Neumitglieder ist. Ja, also in Leipzig gibt es zwar einen e.V., ja, der hat 1100 Mitglieder, aber nur 23 davon sind stimmberechtigt. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben ja vorhin über Muttervereine gesprochen, etc. Und die umgehen ja halt geschickt, muss ich sagen, einfach gewisse Vorgaben, ja. Aber da sagt das Bundeskartellamt halt, also so geht's halt auch nicht. Ja, also eigentlich muss sich Leipzig ganz normal, wie es ja auch der VfB Stuttgart und andere Vereine machen, öffnen für neue Mitglieder, die natürlich auch stimmberechtigt sind. Ansonsten liegt hier ein Verstoß vor und man müsste sozusagen reagieren. Wie wird sich zeigen, denn das werden wir auch nachher noch hören. Es gibt schon erste Meldungen, da wollen Clubs prozessieren im Fall der Fälle. Ja, und dann gibt es ja auch noch den Fall Hannover 96 und Martin Kind. Und hier fordert das Kartellamt die DFL zu was auf, Sebastian?
Sicherzustellen, dass die Wertungen der 50+1-Regel auch bei ihren eigenen Abstimmungen beachtet werden. Und wir erinnern uns dran, da ging es ja um die Abstimmung zum Einstieg eines DFL-Investors oder strategischen Partners. Und der Mutterverein hatte ja Martin Kind ganz klar damit beauftragt, mit Nein zu stimmen. Und man weiß nicht genau, wie er gestimmt hat, aber es wurde relativ deutlich, dass er vermutlich nicht im Sinne des EVs gestimmt hat.
Ja, und was hier sauer aufstößt, ist, dass die DFL keinerlei Maßnahmen ergriffen hat, um zu überprüfen, ob Kind tatsächlich weisungsgemäß abgestimmt hat oder nicht. Und wäre, und davon ist auszugehen, das nicht der Fall gewesen, hätte hieraus gegebenenfalls Konsequenzen gezogen werden müssen. Also das fordert zumindest das Bundeskartellamt. Also wenn sich Kind nicht an die Weisungsvorgabe gehalten hat, die der Mutterverein gegeben hat, dann hätte die DFL Konsequenzen ziehen müssen. Mhm. Und das war eben nicht der Fall. Ja. Und ich meine, das alles klingt ja erstmal wie eine Manifestierung der 50+1-Regel, aber ich habe schon gesagt, es löst trotzdem eine Frage aus, die wahrscheinlich diskutiert werden muss, 50+1 durchsetzen oder abschaffen. Also das ist das, was ich zumindest mitnehme, weil du hast halt einfach das Problem, dass du hier Ausnahmen schaffst, die, ich kann mich da nur wiederholen, aus meiner Sicht dazu führen, dass es eine Wettbewerbsverzerrung gibt. Warum, weshalb, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und man muss ein für alle Mal jetzt sich, das fordere ich im Endeffekt, festlegen, möchte man 50+1 oder nicht? Wie gesagt, das ist nicht die Frage, die ich mir stelle. Meine Antwort ist klar, aber das muss ich ja die DFL stellen. Und wenn man sagt, 50+1 gilt, und ich bin gespannt, was passieren würde, wenn man das in Frage stellt, aber wenn man sich dazu durchringt und sagt, 50+1 gilt, Punkt, dann darf es keine Ausnahmen mehr geben, auch keinen Bestandsschutz und nix. Ja, das heißt nicht, dass man morgen Leverkusen aus der Bundesliga schmeißt. Das heißt aber, dass sie ab morgen halt nach den gleichen Spielregeln funktionieren wie alle anderen Clubs und Vereine in der Bundesliga und eben nicht mehr Verluste ausgeglichen bekommen etc. Also so sehe ich es zumindest.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es stand auch ganz oben in dem Zitat, ich weiß, muss perspektivisch sichergestellt werden. Ist natürlich perspektivisch auch ein schöner Begriff. Da kann man jetzt überlegen, ist das ein Jahr, sind das 5 Jahre, sind das 10 Jahre? Aber klar ist ja, wenn 50+1 jetzt bei allen Vereinen dann durchgesetzt werden soll und auch bei den Clubs, die noch keine Vereine sind, dann muss man jetzt halt irgendeine Frist setzen und den Clubs dann die Zeit geben, andere neue Strukturen aufzubauen. Und wenn sie diese Frist nicht einhalten, dann wird es halt irgendwie irgendwelche Konsequenzen haben müssen halt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob dann da die DFL, der DFB und halt die betroffenen Teams da aus dem Quark kommen oder ob sie jetzt halt auf irgendwie einen Rechtsstreit einlassen, um das Ganze halt möglichst lange zu verzögern.
Ja, spannend ist ja in dem Zusammenhang, was der VfL Wolfsburg und natürlich auch Bayer Leverkusen zur Mitteilung des Bundeskartellamts sagte. Und da haben wir auch Zitate, Sebastian.
Genau, denn Wolfsburg teilte auf Anfrage der Sportschau mit, dass er die nun vertretene Auffassung weder inhaltlich für überzeugend noch im Ergebnis für sachgerecht halte. Ein Gericht entscheidet irgendwie was und dann sagt irgendwo, ja, ich finde das aber inhaltlich nicht überzeugend oder auch sachgerecht. Da
das das habe ich mir direkt kopiert, sollte ich mal irgendwie ja, genau. Juristische Auseinandersetzungen haben.
Das könnte auch von Winamax kommen, das Zitat übrigens. Stimmt. Man werde mit allen Beteiligten versuchen, eine tragfähige Lösung zu entwickeln. Zur Wahrung unserer Interessen behalten wir uns zudem alle rechtlichen Möglichkeiten vor. Die Einschätzung des Kartellamts nannte der VfB rechtlich unverbindlich.
Der VfL.
Der VfL, nicht der VfB. Immer wenn ich VfL lese, dann ist es ganz klar, da muss noch ein B kommen, natürlich der VfL Wolfsburg.
Ja.
Vom VfB haben wir noch keine Stellungnahme, aber ich denke, die halten das eher für rechtlich verbindlich.
dafür von Leverkusen, die gehen in die gleiche Stoßrichtung, muss man sagen. Und die meinten dann auch, wir behalten uns sämtliche rechtliche Optionen vor. Und auch RB Leipzig wurde von der Sportschau zu einem Statement genötigt, möchte ich fast schon sagen, Sebastian. Die teilten mit,
dass man sich weiter Rechtssicherheit bei der 50-plus-1-Regel wünsche und man nun gemeinsam aus der Stellungnahme des Bundeskartellamts die richtigen Ableitungen treffen müsse. Dabei wird es erforderlich sein, dass die 50-plus-1-Regel konsequent und systematisch zur Anwendung kommt, und zwar für alle 36 Clubs.
Ja, Realsatire aus Leipzig. Total. Großartig, wirklich großartig. Ja. Die DFL äußerte sich auch, vielleicht nicht so klar, wie ich es mir gewünscht hätte, aber sie äußerten sich, Sebastian. Mhm.
Grundsätzlich begrüßt das Präsidium der DFL, dass das Bundeskartellamt keine grundlegenden Bedenken gegen die 50-plus-1-Regel hat und weiter die Möglichkeit einer Ausnahme vom deutschen und europäischen Kartellrecht annimmt.
So, hier müssen wir kurz einen Punkt machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also genau. Das war wichtig.
Und jetzt wobei wir müssen jetzt sagen, Ausnahme ist nicht Ausnahme. Wir reden hier davon, dass 50-plus-1 an sich eine Ausnahme vom deutschen und europäischen Kartellrecht ist.
So.
Und das andere ist die Ausnahme von 50-plus-1
für Leverkusen und so weiter.
Wolfsburg, genau.
Richtig.
Die Kartell-
so, jetzt wird es interessant.
Jetzt interessant, genau. Die kartellbehördlichen Hinweise ermöglichen es dem DFL e.V. nun, notwendige Weiterentwicklungen der 50-plus-1-Regel aus dem Ligaverband heraus zu diskutieren und angemessene für die Zukunft tragfähige und rechtssichere Lösungen umzusetzen.
Ja, das lässt natürlich unheimlich viel Spielraum für die DFL bzw. den DFL e.V. Aber eigentlich ist es ja super simpel. Setz halt 50-plus-1 durch. Also, was ich meine, was brauche ich da Weiterentwicklung und warum muss ich noch überhaupt über irgendwas diskutieren? Also, das Einzige, was man diskutieren sollte, ist, wie man jetzt mit Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen umgeht, aber doch nicht, wie ich jetzt die 50-plus-1-Regel vielleicht so hinbiegen kann, damit die immer noch in ihrem Konstrukt funktionieren. Nee, also da gibt's halt für mich keine Verhandlungsgrundlage eigentlich.
Ja, und vor allem, wir reden ja auch von 3 Clubs oder eigentlich nur von 2 Clubs, für die diese Ausnahme gilt. Ist ja nicht so, dass von den 36 Profi-Clubs 20 50-plus-1 umsetzen und für 16 irgendwie eine Ausnahme gilt. Es geht einfach nur um 2 Clubs, ja. Und das kann nicht so schwer sein, den Clubs dann zu sagen, Wolfsburg, Leverkusen, ihr müsst es halt einfach anders regeln.
Und für mich Verein
macht vernünftige Strukturen.
So sieht's aus. Und für mich ist halt der Punkt, solange du diese Ausnahmen schaffst, werden natürlich andere Clubs versuchen, sich auch irgendwelche Schlupflöcher zu suchen. Also ich möchte jetzt nicht suggerieren, dass es gänzlich aufhört, sobald es keine Ausnahmeregelung mehr gibt. Also da wird es halt immer kreative AGs geben, so möchte ich es mal sagen, die versuchen, das Maximum rauszuholen. Aber so wie es jetzt aktuell läuft, verstehe ich halt jeden Verein, der sagt, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, ich kämpfe hier gegen den Abstieg, ja, möchte unbedingt die Klasse halten und muss mir irgendwie 1 Million zusammenkratzen, damit ich mir irgendwie ein Talent aus der Slowakei leisten kann. Und dann kommt halt Wolfsburg, die seit Jahren Geld in ihren Kader pumpen, ist aber nicht hinbekommen, auch gegen den Abstieg spielen. Die investieren halt einfach mal 25 Millionen, weil VW das eh ausgleicht und die kicken uns im Zweifel dann aus der Liga raus. Und das ist halt die Wettbewerbsverzerrung, über die wir ja schon ganz oft hier auch gesprochen haben, die für mich noch schlimmer zu ertragen ist, wenn es halt tatsächlich um sowas geht wie Klassenerhalt, Aufstieg etc. Das ist halt, klar, auch Champions League und so nervt mich auch, aber wenn es halt wirklich um die Existenz eines Clubs geht, ja, dann kriege ich halt echt's Kotzen, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Also das kann es aus meiner Sicht nicht geben. Und vielleicht kannst du ganz kurz noch das Zitat von Aki Watzke bringen, das ist ja der Sprecher des DFL-Präsidiums. Und auch da ist meine Frage danach, ja, warum setzt ihr dann 50-plus-1 nicht einfach um? Aber vielleicht erstmal das Zitat.
Genau, denn der gute Herr Watzke sagt, die 50-plus-1-Regel ist elementarer Bestandteil des deutschen Fußballs. Das DFL-Präsidium wird sich weiter für den Schutz und den Fortbestand der Regel einsetzen. Die Bewertung des Bundeskartellamts nach der seit 2018 laufenden Prüfung werden wir im DFL-Präsidium detailliert besprechen. Klar ist, der gesamte Ligaverband DFL e.V. wird Lösungen finden müssen, um die Regelung gemeinschaftlich abzusichern und zu stärken.
Ja, aber die Antwort ist doch klar. Setzt 50-plus-1 um.
Genau. Und ich muss auch sagen, ich mache tatsächlich auch dann den Clubs, für die eine Ausnahme gilt, auch eigentlich gar keinen Vorwurf, weil sie nutzen einfach den Spielraum, den die DFL ihnen seit Jahren gibt, setzen sie halt konsequent um. Man kann es halt bei Leipzig halt perfekt sehen. Die setzen halt jedes Schlupfloch um, was es gibt. Man kauft sich halt irgendeinen, was war es, einen Achtligisten, um halt die Lizenz zu bekommen. Man schafft es irgendwie, ein Firmenlogo als Vereins- oder Teamwappen irgendwie mit reinzubringen. Und es wird einfach alles ausgenutzt. Und die DFL guckt halt dabei zu und schreitet nicht ein. Und jetzt ist dann vielleicht mal wirklich die Zeit, mit dem Support und das Bundeskartellamt zu sagen, okay, die Ausnahme ist jetzt einfach over. Ne? Also ihr müsst jetzt einfach was ändern.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube es halt nicht. Ja.
Und wir haben halt weiter geprüft und sichergestellt und perspektivisch und dies und das. Aber ich glaube auch nicht, dass wir in der nächsten Zeit irgendwie lesen, dass Wolfsburg oder Leverkusen eine Frist gesetzt wurde, um andere Strukturen zu schaffen.
Und es kann aus meiner Sicht nur eine Lösung geben. Und da zitiere ich die Fanszene Deutschlands. Wer sich nicht an 50+1 hält, muss aus dem organisierten Fußball ausscheiden. Fertig. Also das ist halt, oder es gibt halt kein 50+1 und das ist für mich keine Alternative.
Ja.
Ja, also 50+1 ist für mich unverhandelbar. Punkt. Und wenn es 50+1 gibt, ja, kann es keine Ausnahmen geben. Auch da, Punkt. Und ich verstehe gar nicht, über was wir hier sprechen. Also es ist halt, ich sag's nochmal, eine Wettbewerbsverzerrung. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung. Wir haben eine Situation, dass Leverkusen oder Wolfsburg Verluste von ihren großen Konzernen Bayer und VW ausgeglichen bekommen. Ja, und das Argument, was es natürlich dann immer gibt, ja, die müssen ja auch die Gewinne abführen, das ist absolut Bullshit. Das ist ein Feigenblatt. Klar müssen sie das. Aber wenn du weißt, dass im Zweifel Verluste eben keine existenzielle Bedrohung sind, dann bist du natürlich eher bereit, Risiken einzugehen. Und das ist schlichtweg ein Wettbewerbsvorteil. Du kannst halt nicht pleite gehen, solange dein Konzern dir diese Verluste ausgleicht. Ja, und das können wir beim VfB halt nicht machen. Außer wir finden dann wieder einen Investor, der einmal Geld reinpulvert und dem du einmal Anteile gibst, die dann auch weg sind. Das heißt, Hertha ist das beste Beispiel. Die verkaufen ihre Anteile, bekommen dafür Geld und jetzt ist die Kohle weg und die Anteile.
Ja.
Also, die sind dann wieder da gewesen und also gut, die Geschichte könnt ihr euch selber nochmal drauf schaffen, aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt ein Riesenproblem. Solange das so läuft, ist das für mich Quatsch. Da gibt's kein 50+1. Und das muss doch mal klar angesprochen werden. Das fordere ich auch ein Stück weit von allen Funktionären, die für normale Vereine arbeiten oder beziehungsweise die gewählt wurden von ihren Mitgliedern, dass sie sich dafür stark machen. Und vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal das Statement der Fanszene Deutschland verlesen, Sebastian. Es ist zwar etwas länger, aber es ist halt wieder so ein Statement, wo ich sage, ja, jeder Satz.
Das mache ich doch sehr gerne. Jetzt ist es soweit. Das Bundeskartellamt hat die 50+1-Regel erneut geprüft und bescheinigt der deutschen Fußballliga, wie erwartet, Versagen. Das Ergebnis fordert nun die konsequente Umsetzung von 50+1. Alles andere ist für uns nicht verhandelbar. Für uns stellt 50+1 eine wesentliche Besonderheit des deutschen Fußballs dar, die es unbedingt und mit allen Mitteln zu schützen gilt. Für jedermann sichtbare Fehlentwicklungen in zahlreichen europäischen Ligen sind nicht hinnehmbar und auch dank 50+1 bisher in Teilen am deutschen Fußball vorbeigegangen. Dass nun die Strukturen nicht nur der Werksclubs Leverkusen und Wolfsburg, sondern auch von Hannover und Rasenballsport zum Problem werden, zeigt, mit welcher Dilettanz bei der DFL durch die Verantwortlichen gehandelt wurde. So agieren Opportunisten, denen das Kapital näher ist als der Auftrag und der Fußball. Die DFL, die Vereine und ihre Funktionäre müssen jetzt Farbe bekennen. Die betroffenen Vereine müssen kurzfristig ihre Gesellschaftsform und Organisation im Sinne der 50+1-Regel anpassen oder aus dem organisierten Fußball ausscheiden. Unsere Erwartungshaltung ist klar. 50+1 konsequent anwenden und erhalten.
So, und es gibt gar keine Diskussionsgrundlage. Alle Ausnahmen müssen abgeschafft werden und es muss die 50+1-Regel konsequent umgesetzt werden. Und das ist, wie gesagt, auch mein Auftrag an unser Präsidium und damit auch weiterführend an die VfB AG, weil es geht hier einfach nicht nur um Tradition bewahren oder so, natürlich auch. Es geht hier um Wettbewerbsintegrität und Mitbestimmungsrechte der Mitglieder und Fans, ja? Und da braucht mir wirklich keiner mehr kommen mit, ja, das ist halt das Business. Über das Business entscheiden wir Mitglieder und Fans und nicht das Business selbst. Gibt für mich, wie gesagt, überhaupt nichts mehr zu debattieren. Das ist für mich jetzt klar, was das Bundeskartellamt hier vorgegeben hat.
Genau, ich meine, du hast da einfach 36 Player, die da spielen und 4 oder eigentlich nur 2 erstmal spielen halt nicht nach den Spielregeln. Und da muss man halt sagen, also entweder ihr akzeptiert die Spielregeln und stellt euch halt dementsprechend auf oder ihr spielt halt nicht mehr mit. Und ich meine, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen ihre Teams abmelden? Also ich persönlich könnte damit leben.
Müssen sie ja nicht mal.
Nein,
also das ist ja das, ich weiß, was du meinst, ja, aber das muss man vielleicht nochmal sagen. Es bedeutet ja nicht, dass man sagt, okay, morgen sind Wolfsburg und Leverkusen dann nicht mehr Bundesligisten, sondern was man einfordert ist, dass sie ab einem Stichtag sozusagen nach den gleichen Spielregeln funktionieren müssen. Das heißt, sie müssen sich für, also im Fall von Leipzig, müssen sie sich für stimmberechtigte Mitglieder öffnen. Es muss ein Mutterverein für Wolfsburg oder Leverkusen geschaffen werden. So Sachen wie mit Martin Kind und Hannover 96 gibt's nicht mehr. So, sowas, das wäre ja mal ein Anfang. Ja, und jetzt immer noch mit Bestandsschutz zu kommen bei Leverkusen und Wolfsburg. Ich meine, wo ist das Problem? dann gibt's halt da auch einen Mutterverein. Das muss doch umsetzbar sein. Und wenn nicht, dann gibt's die halt nicht mehr. Ist jetzt auch nicht so, sind wir mal ganz ehrlich, ja, ist jetzt auch nicht so, dass sich bei Sky oder bei The Zone die Leute dann wirklich die Augen ausheulen, wenn es kein Leverkusen und Wolfsburg mehr in der Bundesliga und in der zweiten Liga gibt. Das ist ja jetzt nicht so, dass das das Aushängeschild des deutschen Fußballs wäre. Die ziehen überhaupt keine Kunden, muss man an der Stelle sagen. 0,0. Also das ist halt echt nicht der Fall, ja. Also, ich meine, das ist ein bisschen unfair den paar Fans gegenüber, die vielleicht diese Mannschaften unterstützen, aber darum geht's mir ja eigentlich gar nicht. Ich glaube, dass die Menschen, denen Wolfsburg, viele werden es nicht sein, und Leverkusen was bedeuten, dass die sogar damit leben könnten, wenn die nach den Regeln spielen müssten. Ja, weil das, also es muss doch im Interesse von jedem sein, dass alle Teilnehmer an den zwei Bundesligen die gleichen Voraussetzungen haben. Das ist doch sonst kompletter Quatsch. Oder genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das große Problem sehe ich vor allem darin, dass es unter diesen 36 Bundesliga-Clubs genügend Leute gibt, die keinen Bock haben auf 50+1. Ich meine, Fernando Caro, der wird halt nicht für 50+1 plädieren. Auch bei den Bayern wird man sich das, wenn überhaupt, zweimal überlegen, ob man für 50+1 plädiert. Das wird man natürlich öffentlich so sagen. Aber eins ist auch klar. Also Bayern München würde vom Wegfall der 50+1 Regel erstmal massiv profitieren. Aber das Negativbeispiel habe ich vorhin aufgemacht, Hertha BSC. Du verkaufst halt einmal Anteile und gibst halt einmal Geld aus. Und die Mitgliederrechte, die sind halt weg. Also du hast keine Mitbestimmung mehr. Im Zweifel wird aus Hertha BSC dann der FC Berlin und statt blau-weiß tragen die dann auf einmal, weiß ich nicht, gelb-schwarz oder so. Also das ist halt das, was man aufgibt, ja, für den Wegfall der 50+1 Regel.
Genau, man kann ja auch mal festhalten, was 50+1 ganz konkret bedeutet. Es bedeutet halt ganz konkret, dass wir ein Präsidium gewählt haben. Wir Mitglieder wählen halt Dietmar Ahlgeier und Andreas Grupp und Stefan Jung ins Präsidium, wählen damit halt auch den Aufsichtsrat der AG, deswegen ist es auch so wichtig.
In Teilen,
also den Aufsichtsratsvorsitzenden wollte ich sagen, und können dann jetzt sagen, Dietmar Ahlgeier, ich habe dich gewählt und wir Fans möchten, dass du dafür sorgst, dass 50+1 ohne Ausnahme durchgesetzt wird. Bitte vertritt unsere Meinung.
Und das bedeutet, und sie bewahren natürlich auch die Tradition, die der VfB Stuttgart hat. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also die setzen das im Zweifel durch. Dass ich dir jetzt hier in die Parade fahre, aber du hast es mal so gut auf den Punkt gebracht. Wir haben ja über die Forderung Porsches gesprochen, dass der Aufsichtsratsvorsitz Klaus Vogt entzogen wird vor 2 Jahren, ja? Und da hast du mal gesagt, als Investor kannst du fordern, was du willst. Da kannst du auch morgen fordern, dass der VfB in Blau aufläuft, ja? Aber um das zu verhindern, gibt's halt dann von uns gewählte Gremienvertreter, die dann sagen, nee, passiert hier nicht. So. Und wenn das passiert, dann seid ihr halt weg. Dann besetzen wir den Aufsichtsrat neu und dann fliegen halt die Leute raus. So. Und das ist halt nicht mehr gegeben, wenn die 50+1 Regel wegfällt. Sprich, wenn ein Verein dann zu einem Club wird, der zu 100% verkauft werden kann nach Saudi-Arabien oder sonst irgendwohin.
Genau, deswegen bedeutet 50+1 ja nichts anderes, als dass wir Mitglieder, das sind beim VfB halt relativ viele, einfach ein gewisses Mitspracherecht haben. Das ist natürlich durch die Ausgliederung ein bisschen kleiner geworden, aber es ist halt immer noch da, weil wir entscheidende Akteure einfach demokratisch wählen können. Und ich kann mir tatsächlich auch gar nicht vorstellen, dass ein Leverkusen-Fan oder ein Wolfsburg-Fan kein Interesse dran haben kann, dass auch dort 50+1 umgesetzt wird, weil es bedeutet ja mehr Mitspracherecht für Fans. Und auch in Leipzig, wenn statt 23 dann auf einmal 1.100 wählen können, dann können die vielleicht sagen, wir wollen den Klopp gar nicht. Oder ich weiß es nicht. Ne?
Also ich kann es mir vorstellen, weil beim VfB hat man 2016 sich auch dagegen entschieden, praktisch alle Strippen noch in der Hand zu halten. Und das Argument damals war halt, okay, ja zum Erfolg. So, und turns out, also der kam nicht durch die Ausgliederung, sondern durch gute Entscheidungen auf der Trainerposition und auf dem Transfermarkt. So einfach kann es dann sein. Also da hätten wir keine Ausgliederung gebraucht, weil die Kohle ist 3-4 Mal ausgegeben worden. Ja, am Ende waren es halt die guten Entscheidungen, die den VfB dahin gebracht haben, wo er jetzt aktuell steht als Pokalsieger und ehemals Vizemeister. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was da jetzt passiert. Ich meine, die Einschränkung, dass man eine gewisse Übergangsfrist gewährt, da bin ich auch mal gespannt, was das bedeutet. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sich Wolfsburg und Leverkusen zu wehren wissen und auch in Leipzig wird man wahrscheinlich schon findig kramen, wie man das irgendwie umgehen kann. Also ich bin gespannt, aber eigentlich ist es, wie gesagt, für mich jetzt an der Zeit, so wie es ja auch die Fanszene Deutschlands gesagt hat, Farbe zu bekennen. Und zwar von allen, die nicht hier erwähnt werden vom Bundeskartellamt. Und dazu gehört halt auch der VfB Stuttgart. Ja. Mhm. Ja. Wir werden es beobachten, Sebastian.
Oh ja.
Dann sind wir schon durch, Mensch.
Ja,
90 Minuten eingehalten, finde ich gut.
Flotte Nummer, ja? War gut?
Ja, super. Wir verabschieden uns, wie gesagt, noch nicht in den Urlaub. Wir nehmen morgen nochmal eine Q&A-Ausgabe auf. Hoffentlich ist es ein bisschen kühler und die Umbaumaßnahmen hier im Nachbarhaus sind abgeschlossen. Wir werden es erleben, ihr auch. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und wünschen euch dann noch einen schönen Tag. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
Macht's gut, ciao, ciao.